Hören Sie?
Gnoti-Seeauton. Gnoti-Seeauton. Ja, ja.
Mister?
Ja, Diogenes ist mein Name.
Diogenes.
Yes.
Freut mich, mein Name ist... Ich würde gerne mir von Ihnen die Hände lesen lassen.
Also Hände mache ich nicht. Hände können Sie zwei Tonnen weiter bei der Kollegin.
Teesatz.
Teesatz.
Kaffee.
Teesatz ist noch nicht erfunden. Dazu haben wir den Tee noch nicht. Der ist weit weg. Der wurde ja erst von Marco Polo. Also ich kann ja in die Zukunft sehen. Deswegen ist das jetzt kein Fauxpas gewesen, ja.
Ich plane zu investieren.
Ja.
In näherer Zukunft. Und ich weiß jetzt nicht genau, in welche ETF oder ja. Ich möchte mein Portfolio erweitern.
Ja, sehr gut. Da sind Sie bei mir genau richtig.
Und ich habe gehört, Sie machen Voraussagen.
Ja. Mache ich.
Und ich würde es gerne in Anspruch nehmen.
Ja.
Erstmal, was kostet das denn und lohnt sich das für mich?
Ja, okay, also ich werde Ihnen jetzt mal so eine kleine Tontafel werde ich Ihnen jetzt mal reichen. Das ist das Grundangebot. Hier sehen Sie es aufgelistet.
Ja.
Also wir haben hier zum Beispiel Events, also Eventos, nicht wahr? Eventos.
Ja.
Also der Vorgang, nicht wahr? Also Ereignisse der Zukunft voraussehen. Und dann sind hier aufgeschlüsselt nochmal
Eventes.
Eventes, genau, danke. Ja. Mehrere kann ich auch gleichzeitig.
Ja. Ja.
Aufgeschlüsselt, je konkreter es wird und je hilfreicher es wird, desto teurer wird es auch. Also ich kann hier oben, können Sie in dem Baum sehen, ich kann Ihnen eine vage Voraussage machen über etwas. Das wäre zum Beispiel, werde ich Liebesglück finden?
Ja.
Dann sage ich zum Beispiel, Sie werden einen Menschen, ein Mensch wird Sie finden.
Ja.
Und Sie werden aufeinander, intim aufeinandertreffen. Das heißt dann, Sie werden dann denken, ach ja, schön, das ist jetzt der Mensch für mich, so. Und dann stellt sich aber 200 Jahre später, 200 Jahre ist vielleicht ein bisschen viel, stellt sich fünf Jahre später raus, dass Sie eigentlich, dass damit gemeint ist, dass Sie verprügelt werden, zum Beispiel.
Ja.
Ja. Das wäre jetzt so die unterste Stufe. Und die oberste Stufe geht dann raus bis in, Prozentile des Aktienkurses.
Ja. Ich würde gern die zwei teuerste Stufe nehmen.
Mhm.
Und ich möchte wissen, ob ich dieses Bündel Heu, ob ich das anlegen soll und in was und wie die Rendite ist.
Mhm.
Ich habe wenig Zeit.
Ja, ich muss kurz schauen in den Himmel.
Ja.
Was da jetzt so rumfliegt.
Erstmal, was kostet das dann?
Ja, ach so. Ich schaue jetzt mal in den Himmel.
Müssen Sie auch nachschauen, wie viel das dann kostet?
Ja, das muss ich dann nachschauen, wenn ich es gesehen habe.
Ja.
Also da sind Ringeltauben.
Ja.
Ein Spatz. Zwei Elstern. Direkt. Ja, das sieht ganz gut aus für Sie, würde ich sagen.
Gut.
Mhm.
Also finanziell.
Finanziell, gut.
Oder also für mich jetzt oder für Sie?
Politisch auch.
Politisch.
Ja, ganz gut.
Gut.
Mhm. Genau.
Und in was soll ich dann anlegen? Ich habe diese Affenbilder.
In Kreta.
Habe ich gesehen.
In Kreta.
In Kreta.
Ja. Sollen Sie anlegen.
Wie haben Sie mich genannt?
In Kreta.
Ich habe diese Affenbildchen gesehen.
Ja. Ja. Ja.
Können Sie mal nachschauen, wie stabil die sind?
Ja, ich schaue mal kurz. Also die gelangweilten Affen.
Ja, korrekt.
Ja, genau. Ja,
sehr
ja.
lustig. Also ich fand die zum Schießen.
Das ja, die werden im Wert steigen.
Mhm.
Die Frage ist nur, wie lange.
Ja, gut, dass ich schon.
Also besser irgendwann mal verkaufen.
Gut. Dann wollte ich wissen, wie es aussieht mit Kultur, Literatur speziell.
Ja, das glänzend.
Ja.
Glänzend, glänzend. So. Jetzt ist die Stunde aber auch vorbei. Ich habe jetzt hier, was hatten wir jetzt, dreimal Voraussage, konkrete Kursvoraussage für die gelangweilten Affen.
Ich muss jetzt dringend weg auch.
Ja, nee, sie bleiben, also, ja,
ich muss jetzt
300
können Sie mir mein Gold Heu wieder?
Sesterze oder was man hier zahlt in Athen, ich weiß es nicht. Ja, geben Sie mir 100, dann
ein
passt
Heller
das.
Ein Heller und ein Batzen, hier bitteschön.
Ja, danke.
Ich fand das Hörspiel sehr, sehr lustig.
Ich auch.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Ja, herzlich willkommen zu dieser schönen Sendung. Mein Name ist Eisenbart, mit mir ist Meisendraht. Es ist Sonntag, der April, und Sie hören Radio Z. Es ist 16 Uhr.
Yes.
Sie können jetzt Ihren Kaffee durchlaufen lassen in der Bialetti oder ansonsten in Ihrem Melitta. Es gibt auch andere, zum Beispiel von Edusho.
Ja, ja.
Und dazu eine leckere, ich sag mal, eine Eierschecke essen. Mm. Oder eine Mohnpflaume. Mit mir ist Frau Meisendraht auch da.
Hallo.
Sie hat es heute
hallo,
auch Eisbad. Wieder
ja, geschafft,
die
ich
vielen Stufen hinauf
ja.
zu kraxeln.
Ja, es war ein.
Bei unserem Kopernikusplatz.
Es war ganz schlimm, Herr Eisenbart.
Ja.
Ich bin ganz aus der Puste.
Aber ich freue mich, dass Sie da sind.
Der Wetterumschwung, Herr Eisenbart, der Wetterumschwung, das ist ja auch so ein Thema. Wenn man so in die Jahre kommt, in diese Jahre wie ich, dann ist es alles nicht mehr. Dann tut auch der Kopf weh die ganze Zeit. Dann kommt wieder Schnee. Dann
tut
kommt
mir
wieder,
leid.
Ja, danke auch. Danke, dass Sie sich so für mich interessieren, Herr Eisenbart.
Aber es wird ja auch bald wieder besser oder auch nicht. Unser Thema ist genau das heute. Da erst denkt man, jetzt bin ich durch das Tal durchgegangen und jetzt geht's wieder bergauf und dann zack, Leistenbruch, Speicheldrüsen, Krebs im Endstadium.
Ja, oder, Verwandte rufen an und
oder
sagen.
Oder Ziegel auf den Kopf, Verwandte.
Hausrat ist abgebrannt zum Beispiel.
Genau, oder die ganze Versicherung ist abgebrannt.
Ja, genau.
Wo sie sich hineinversichert haben.
Ja.
Oder zum Beispiel ein Auto kommt und der Reifen ist ganz kaputt.
Ja.
Was ist das? Das Thema ist Versicherung.
Nein, das Thema hat was mit Versicherung zu tun, nicht wahr? Unheil? Nein, Quatsch, Unheil ist gar nicht das Thema. Unglück. Da muss man ja aufpassen. Trennscharfe Linie.
Manche AutorInnen haben zum falschen Thema einen Text geschickt. Wir werden sie trotzdem bloßstellen heute und die Texte ungeschnitten hier spielen.
Genau.
Das Thema ist Unglück.
Unglück. Ein schönes Thema haben wir uns da ausgesucht, weil hinter dem Unglück, also hinter jedem erfolgreichen Unglück, steht ja noch ein viel erfolgreicheres Glück, Herr Eisenbart. Das müssen Sie sich mal vergegenwärtigen.
Das haben Sie schön gesagt.
Das soll der Tenor dieser Sendung sein. Also wir haben es ja mit einem Wort zu tun, nicht wahr? Was gegenteiltagmäßig so ins Gegenteil verkehrt wurde mit dieser Vorsilbe un.
Ja.
Übrigens eine sehr spannende Vorsilbe. Von allen deutschen Vorsilben vielleicht die spannendste Vorsilbe,
vielleicht
Herr Eisenbart.
Vielleicht nicht.
Weil denken Sie nun mal, es gibt ja Worte, also wenn Sie un davor hängen, hängen Sie mal an Wort da un dran.
Ja, zum Beispiel Unterführung.
Unterführung, ja.
Das wäre die Ununterführung. Oder zum Beispiel die Unke.
Unke, ja.
Die Ununke.
Ja.
Oder der Ungar zum Beispiel. Haben Sie mitbekommen, ne?
Ja.
Der Ungar. Der hat gewählt. Und wen hat er gewählt? Einen.
Den anderen halt.
Nee.
Einen.
Nein.
Ja?
Nein.
Doch.
Den Ungarn schlechthin. Der heißt nämlich Magyar.
Das trinken die in Berlin momentan immer.
Nein, nicht Matcha, sondern Matcha.
Matcha,
der Ungar.
Ja, achso, heißt das Ungar?
Peter Ungar.
Peter Ungar ist Ungar.
Heißt der auf Deutsch.
Ungar Nummer 1.
Also die haben letztendlich dann gesagt, wir wollen es jetzt mal versuchen.
Ja.
Mit dem anderen, der so heißt, wie wir das uns vorgestellt haben. Und jetzt haben sie den Salat, ne?
Ja.
Ja, richtiger Eisenbart, ja. Also ich wollte nochmal zur Vorsilbe zurückgehen. Ja. Also das mit dem Un, wir sind ja immer in der Etymologie dran, nicht wahr? Also wir trennen das jetzt mal auf. Also diese Vorsilbe Un ist ja nicht nur eine Umkehrung des Wortes. Eine Umkehrung, nicht wahr? Also wir haben ja zum Beispiel so Worte, eben Unglück ist ja das Gegenteil von Glück, nicht wahr? Das sollte jetzt auch jetzt kein... Bitte, also jetzt stellen Sie sich mal nicht so an den Hörgeräten. Das sollten Sie ja wohl inzwischen, das ist ja Base.
Absolutes Grundlagenwissen,
dass Unglück das Gegenteil von Glück ist. Sie können sich ja auch so denken, so unangenehm zum Beispiel wäre auch so ein Wort, nicht wahr? Also das ist ja, das Gegenteil von angenehm ist ja unangenehm.
Ja.
Aber wenn Sie an so Worte denken wie Untiefe, da wird es dann schon haarig.
Ja, oder? Gerade hatte ich es noch.
Jedenfalls Untiefe. Ja,
unwahrscheinlich.
Das ist ja das Gegenteil von wahrscheinlicher Eisenbart.
Ja,
das ist
jetzt kein gutes Beispiel. Man kann ja sagen, unwahrscheinlich.
Also unwahrscheinlich viel Glück zum Beispiel.
Ja. Ist auch das Gegenteil.
Herr Eisenbart, Sie bringen mich ja komplett durcheinander. Was wir jedenfalls, wenn wir das etymologisch auffächern wollen, dieses Wort, müssen wir das ein bisschen auseinander.
Aber heute geht es nicht um Un.
Nein, heute geht es nicht um Un. Heute geht es um Unglück. Aber wir nehmen jetzt mal das Un weg, weil das haben wir schon dechiffriert. Das ist quasi die eigentliche Verkehrung des Glückes in das Gegenteil. Und um uns etymologisch, also von der Wortherkunft anzunähern, können wir erstmal mit Glück weiterarbeiten.
Ja.
So macht es auch.
Die Themenwoche Glück. Ist heute bei Radio Z.
Ja, beunglückt. So. Also, Glück, hier, digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, Eisbart. Ich habe sogar hier die Quellen für Sie extra nochmal.
Vielen Dank.
Ich habe jetzt nicht Wikipedia, sondern ich habe jetzt hier digitales Wörterbuch der deutschen Sprache.
Powered by.
Spricht sich auch viel besser.
Ja.
Ja. So.
Da müssen Sie gar nicht Ihre pikierten Leserbriefchen schreiben.
Ja, das ist eine ordentliche Quelle hier. Brüder Grimm haben das ins Internet reingeklöppelt.
Ja.
So, Glück, Neutrum.
Ja?
Zufälliges, überraschendes Zusammentreffen, günstige Umstände, wir sind ja bei Glück, Schicksal, Gemütszustand, innerer Befriedung. Mittelhochdeutsch, Gelücke.
Ja.
Mittelnorddeutsch, Gelücke.
Gelücke.
Gelücke. Niederländisch Gelucke. Niederländisch Geluck. Entlehnt aus dem.
Niederländisch?
Aus dem. Ja. Nicht? Ah, ja. Oder NL? Was ist NL? Das müssen Sie doch wissen.
Ja.
Ist doch niederländisch, oder?
Ja.
Das sehen Sie.
Ja, wahrscheinlich.
Entlehnt aus dem Mittelnorddeutschen sind Altfriesisch Luck. Lucke. Englisch Lack, nicht wahr? Da sind wir mitten in der Etymologie. Lack, nicht wahr? Von Look und Lack.
Gelucke.
Ja. Schwedisch Lücka und so weiter. Ist erstmals in der frühhöfischen Dichtung 1160 bezeugt und verbreitet sich mit der höfisch-ritterlichen Kultur vom Rhein aus über das deutsche Sprachgebiet. Es bedeutet anfangs Schicksal, darüber werden wir heute noch viel sprechen.
Ja.
Geschick. Ja, Ausgang eines Geschehens oder eine Angelegenheit, sowohl im Guten als auch im Bösen.
Ja.
Da sind wir schon. Das Glück war früher auch mal das Unglück.
Ja.
Und tritt als Schicksalsbegriff in Konkurrenz mit Mittelhochdeutsch Selde und Heil. Also selig und heil.
Ja.
Den älteren Ausdrücken für Segen, Heil, Glück. Ja. Aus dem engeren Gebrauch im Sinne von günstiger Verlauf, der Ausgang eines Geschehens, günstiges Geschick, entwickelt sich Glück zur Bezeichnung des wünschenswerten Zustandes starker innerer Befriedung und Freude.
Ja.
Ja. Im 14. Jahrhundert nimmt Glück auch die Bedeutung von Beruf, Lebensunterhalt an.
Aha.
Die Herkunft,
Ich suche mein Glück,
ja genau. Das ist nämlich, wenn Sie Grimm lesen, dann plötzlich... sind sie nämlich gar nicht mehr bei Sie suchen ihr Glück, sondern sie suchen eigentlich eine Berufung, nicht wahr? Ja, ein spannende Ding. Genau. Und das trat dann, also diese Herkunft, Lebensunterhalt, Beruf, trat relativ spät auf und ist auch wieder verschwunden und ist nicht ganz geklärt, wo es herkommt.
Und wo es hin ist.
Genau. Das ist so ein bisschen die Herleitung. Also aus dem Mittelhochdeutschen Look und dann sind wir gleich im Englischen Luck. Und Glück ist
The G is silent.
The G is silent,
sagt man gerne im Deutschen.
Yes, yes.
Ja gut, sehr interessant.
Ja.
Also, dass es vor allem mit dem Zufall zu tun hat, hat das Unglück dann auch mit dem Zufall zu tun. Oder mit dem Bad Luck.
Bad Luck, genau. Im Englischen gibt es
kann man auch sagen Pech.
Ja.
Wollen wir über Pech heute auch sprechen oder nur über Unglück?
Wir müssen über Pech sprechen, Eisenbart. Ja. Genau, also Sie sehen schon, wir sind im Glück, nicht wahr? Wir sind im Schicksal, haben wir jetzt schon mehrfach in dieser Herleitung gehört. Schicksal ist ein wichtiges Thema, dem wir uns ein bisschen widmen müssen. Was haben Sie noch gesagt?
Ist ja dann auch kein Zufall, ne?
Genau, Zufall ist eine Frage.
Ja.
Ist es verschuldet, das Glück, oder ist es zufällig? Oder ist
Wenn es Schicksal ist, ist es nicht verschuldet, ne?
Genau.
Da müssen Sie jetzt...
Aber Unglück kann ja sowohl verschuldet sein, sich selbst ins Unglück fallen oder ins Unglück, wie sagt man? Schmeißen wollte ich mich jetzt sagen. Diese Bedeutung hat ja auch etwas von geworfen werden. Unheil, das über einen kommt, entweder wird es über einen ausgegossen oder man selbst stürzt ins Unheil, nicht wahr?
Ja.
Ins Unglück. Ins Fatum. Unglück gestürzt.
Fatum, ne?
Genau, Fatum ist auch so ein Ding.
Fatum.
Oder Omen.
Aha.
Also über Vorzeichen müssen wir uns auch noch unterhalten.
Genau.
Und wir müssen uns über, Drama, über griechische Dramen unterhalten auf jeden Fall.
Vielleicht müssen wir uns auch über Unglücke unterhalten,
große,
die so passieren.
Ja,
Beispiel mit dem Wal.
Zum Beispiel mit dem Wal.
Haben Sie mitbekommen mit dem Wal?
Habe ich.
Was war da?
Was
ist da passiert?
So ein Wal, so ein Buckelwal, nicht wahr?
Ja,
überhaupt ein Thema, was wir uns heute anschauen können, sind natürlich Wale.
Wale.
Wegen Unglücken, Schiffe, Unglücke, Wasser, all das spielt ja eine große Rolle.
Was es da alles gibt, ne?
Nicht wahr? Also wenn Sie wollen, können wir gleich mit den Walen einsteigen. Ich würde aber gleich nochmal mit dem Wal einsteigen, wenn wir schon mal vielleicht einen kleinen Text vorschieben könnten.
Gerne. Wenn Sie mir
ich sag Ihnen die Texte, können, ich moderiere diesmal die Texte gerne. Das ist kein Problem. Das mache ich auch gerne gegen eine geringe...
einem kleinen Trick.
Gegen eine geringe monatliche... da hatten wir es doch gerade. Ich habe ja gerade schon gesagt...
Ja.
Das ins Unglück stürzen, nicht wahr?
Stürzen war das.
Ich finde das wichtig, dass wir uns das immer wieder vergegenwärtigen, dass es schon um eine Örtlichkeit geht, auch wenn wir uns sprachlich mit dem Thema Unglück auseinandersetzen. Also man fällt entweder oder es wird etwas über einen ausgegossen.
Ja.
Und unser Kupferstecher, unser Rotgießer, will ich fast schon sagen, David Telgin hat uns ein Gedicht mit dem schönen Titel Sturz eingesendet. Das würde ich gerne als Einstieg, dass wir uns gleich mal hineinstürzen, nicht wahr? Und dann vielleicht noch von David Telgin gleich ein Double Feature. Zweiter Text dann Unglück von David Telgin.
Gut.
Der kleine Finger, ganz blau, verbogen. Nach dem Sturz auf dem kalten Asphalt. Für Sekunden nicht mehr da. Ein Riss in mir. Dann benommen und taumelnd. Das Gesicht schmerzverzerrt.
Unfall! Verunfallt!
Der Fall. Die Akte. Ungelöst. Zu den Akten gelegt.
Jetzt bin ich wieder da.
Jetzt sind wir wieder da aus dem David Telgin, der uns hineingestürzt hat ins Thema Unglück.
Ja, guter Text.
Guter Text, absolut gut gelesen, auch von,
sehr gut.
Von Verena Schmidt.
Guter Text.
Unserer Haus und Hof. Ich würde fast schon sagen, der Galeonsfigur am Schiff, nicht wahr? An der Argus, nicht wahr?
Die vorne da immer so vorne drauf ist.
Ja, genau.
Aber das Schiff ist in dem Bild. Radio Z.
Ja, genau. Und Herr Eisenbart, ich erinnere mich aus meiner Kindheit. Sie kennen Harryhausen, oder? Ray Harryhausen kennen Sie, oder?
Ja, kenne ich.
Der hat ja auch so griechische Sagen immer so
mit
so Stop-Motion.
Mit Knet.
Also Knettrick.
Knettrick.
So. Und ich habe als Kind...
Lehmotion.
Ich habe als kleines Kind habe ich Harryhausen Film gesehen. Jason, glaube ich, war es sogar.
Ja.
Jason auch eine Geschichte, wo sehr viel Unglück und Glück eine Rolle spielt, wie immer in Griechenland. Wir müssen uns wirklich noch über griechische Literatur unterhalten.
Ja.
Und da gab's, ich weiß nicht, ob das sich auf historische Quellen gestützt hat, dieses Drehbuch, oder nicht.
Ja.
Also gestützt bestimmt, aber ob es da so in die Tiefen hinein korrekt war. Jedenfalls erinnere ich mich an eine sehr einprägsame, an eine Szene, wo Jason schwimmt so in dem Wasser.
Ja.
Ich glaube, nachdem auch eine Figur, die da gar nicht, glaube ich, gar nicht sein dürfte, Thales, ja, mit der Ferse, nicht wahr, so eine Bronzestatue, die dann kommt und das Boot umwirft. Kennen Sie die? Kennen Sie den Film zufällig? Herkules und die anderen sind da gerade, klauen irgendwas aus irgendeinem Raum und dann kommt die Bronzestatue, erwacht zu leben und wirft, ja, das Boot um.
Ja.
Das ist so in etwa die Szene. Und danach liegen die im Wasser und, ja, schwimmen da so. Also das Unglück war ja quasi...
Aber war der Herkules beim Jason mit auf dem Schiff,
ja, das, dabei? Ja, ich glaube, es war von,
oder
den Quellen her...
Double Feature?
Ich glaube, das war komplett von den Quellen her totaler Quatsch.
Ja.
Aber das ist egal.
Ja.
Die Crew liegt im Wasser und wir sind in Griechenland. Wir sind im Land des Schicksals, nicht wahr? Also, ja, jede Geschichte bei den Griechen hat immer was mit Schicksal zu tun, weil, ja, eben die Welt der alten Griechen eine schicksalhafte Welt ist. Es ist immer, das hatten wir schon so oft, es ist immer eine... Es gibt immer einen vorbestimmten Lauf der Dinge.
Ja.
Und die Götter können sich zwar einmischen, aber selbst die haben nicht in der Hand, sondern es gibt einfach wie einen festgeschriebenen, vordefinierten Ablauf.
Ja.
Und so ist es dann ja auch bei den Griechen. Und die Tragik entsteht ja dadurch, dass sich das nicht abwenden lässt,
ja,
sondern eigentlich, je mehr man sich einmischt, desto schlimmer wird es dann in der Konsequenz.
Ja.
Aber passieren tut es auf jeden Fall.
Ja.
So, jetzt sind die da ins Wasser gefallen, weil sie haben... Das Boot wurde umgekentert von diesem Riesenbronze-Riesen, der so, glaube ich, quellenkorrekt nicht ist. Und dann liegt da die Galionsfigur. Und jetzt habe ich jetzt an Verena Schmidt denken müssen,
ja,
die da im Wasser, also die abgebrochene Galionsfigur, wahrscheinlich in dem Fall eine Darstellung der Athene oder sowas,
ja,
liegt im Wasser. Und ich erinnere mich als Kind, wenn sie... Ich habe diesen Film gesehen, es ist ja alles animiert in diesem Film,
ja,
nicht wahr? Eigentlich. Aber diese Galionsfigur ist nicht animiert und sie spricht mit so einer... sirenenhaften Stimme. Und das fand ich sehr gruselig. Und sie sagt,
ja,
ich glaube, Jason oder der Held fragt sie, ja, was mache ich denn jetzt? Und sie sagt immer nur so vage Andeutungen von dem, was getan werden soll. Und,
ja,
dann fragt er aber, was ist denn jetzt? Erklär das doch mal bitte konkret, du alte Spinatwachtel. Und,
ja,
dann sagt sie, mehr kann und darf ich dir nicht sagen, Jason. Und damit hört die Szene auf. Und so falsch diese ganze Wiedergabe dieses Mythos ist,
ja,
so richtig ist doch diese Grundannahme, dass, ja, so Stimmen aus der höheren Sphäre, sage ich mal, zwar Informationen an die Figuren herantragen dürfen,
ja,
aber halt nicht die Situation auflösen. Nicht wahr? Das haben sie ja permanent, ja, in der griechischen Mythologie.
Obwohl man das Wissen hat, oft gar nicht weiß, wie es gemeint,
genau,
ist, weil einem der Schlüssel fehlt.
Genau, genau.
Und man sich denkt, da kann ich ja zum Beispiel irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen treffen.
Ja.
Und am Schluss ist doch anders.
Genau. Also das ist so griechisch, nicht wahr?
Wie
das,
bei Odysseus zum
wie
Beispiel.
Wie bei Odysseus. Wie bei Odysseus.
Haben Sie das gesehen?
Was?
Christopher Nolan.
Christopher Nolan, ah ja.
Der,
ja,
Film.
Ja, nee, habe ich nicht
gesehen. Wie der heißt. Oder so ähnlich.
Haben Sie wieder eine komische Schrift? Haben Sie wieder in Papyrus geschrieben?
Ja, Papyrus haben Sie geschrieben. Sie haben griechische Buchstaben genommen, aber nicht die richtigen. Sie, ja, hatten einfach nur so, dass es so aussieht, als wäre es korrekt. Aber es ist, wenn man es ausspricht, wie... Es ist wirklich zum Weinen.
Naja, ich finde es eher lustig, muss ich sagen.
Ja, Sie finden auch lustig, dass bei Avatar immer Papyrus, ja, genommen wurde, ne?
Ja, ja. Für die typografie-versierten Menschen ist das immer ein großer Spaß, wenn man dann sieht, Papyrus,
wie
die Schriftart.
Ich habe mal ein Video-Essay drüber gesehen,
ja,
wo einer anderthalb Stunden drüber philosophiert hat,
glaube ich,
dass
gern,
da so viel Geld rein investiert wurde.
Und dann hat jemand von Windows
und
die Standardschrift.
Aber James Cameron seit 20 Jahren einfach Papyrus nimmt.
Ja.
Das ist wirklich unglaublich.
Das ist ein Spaß.
Ja.
Vor allem Papyrus, wenn Sie es mal kennen, die Schriftart, es ist nicht so schwer, Schriftarten zu kennen. Ich glaube, also ich erinnere mich ja, bevor ich das Ganze studiert habe, Herr Eisenbart,
ja,
da bin ich ja auch durch die,
vor vielen Jahrzehnten, will ich,
ja,
jetzt fast schon sagen,
da bin ich ja auch durch die Welt gegangen und habe mir gedacht, ja, Schriftarten, wie soll das dann irgendwie ein Mensch jemals erkennen? Das sind die absoluten Nerds. Dann habe ich das studiert, nicht wahr?
Ja.
Und plötzlich erschließt sich die ganze Welt und man läuft zu einem Fußpflegesalon vorbei und sagt sich, ja, das ist Papyrus.
Ja.
Dann läuft man an einer...
Kalibri.
Ja, aber es ist meistens Papyrus, Herr Eisenbart. Wenn Sie mal hier in Fürth zum Beispiel, ich will keine Werbung machen, aber,
ja,
kennen Sie diesen schön gestalteten Brunnen, wo man so eher, der so ein bisschen wie ein Kinderspielplatz aussieht, da ist so eine Schnecke,
ja,
und so...
Der ist in Gaumont.
Genau, an der Freiheit,
ja,
an der Fürther Freiheit, da ist ein Italiener an der Ecke.
Ja, der ist in Times New Roman.
Der ist in Papyrus auch.
Ach so,
ist auch. Der hat einfach auch Papyrus genommen, Herr Eisenbart.
Echt?
Und das ist ja, vielleicht ist das auch das Unglück unserer Zeit,
ja,
was die Typografie
dass
angeht.
Dass man zu viel weiß.
Nein, dass man einfach die Standardschriftarten von Windows durchprobiert und die Leute einfach etwas, sagen wir mal, nehmen, was dann so ein bisschen abgefranst ist, weil man ja ein bisschen eine Patina auf den Buchstaben haben will.
Kennen Sie Segway?
Segway?
Segway.
Ja, die...
Das ist so handschriftlich.
Nee, kenne ich
das
nicht.
Das nehme ich immer sehr gern, wenn ich so, wenn ich zum Beispiel an meine Familie in der Ferne schreibe, dann drucke ich das in Segway aus und dann sieht es aus, als hätte ich es mit der Hand geschrieben.
Und dann sagen die, sehr schöne Handschrift haben Sie, Herr Eisenbart.
Dann sagen die, Mensch, Großvater.
Gibt es eigentlich auch sowas wie Kurrent?
Kurrent, ja.
Als Schriftart?
Gibt's auch.
Das finde ich gut.
Das finde ich auch gut.
So.
Es gibt ja auch Cursive.
Cursive?
Zum Beispiel.
Yes.
Und dann kann man einfach, und dann druckt man das so aus und dann sagen die Verwandten, Mensch, hättest du dir nicht die Mühe machen müssen, alles mit von Hand zu schreiben? Und ich denke mir ja, ihr seid schön blöd. Ich habe es mit Voice-to-Text, habe ich das einfach mit Segway ausgedruckt. Und so kann man sich's leicht
machen. Aber eigentlich wollten Sie was ganz anderes erzählen.
Eigentlich wollte ich mit Ihnen über Odysseus
reden. Ja, richtig, Odysseus, danke.
Der dann heimkommt.
Ja.
Und dann ist es ja die Offenbarung.
Ja.
Die
Frau? Oder geht's um die Frau?
Nee, es geht darum, dass der Erste, dem er begegnet.
Ja.
Dass der ihn tötet. Wenn er wieder heimkommt, Frau Meisendraht.
Ja, stimmt, da war was. Können Sie es nochmal kurz versuchen zusammenzufassen?
Also die Weissagung besagt, dass...
Wann kriegt er die?
Die kriegt er...
Kriegt er die in der Schenke, in der Dorfschenke, wenn er die richtigen... Wenn den richtigen
ja, die kriegt er auf dem Peloponnes wahrscheinlich. Ja. Fragen Sie mich doch nicht so Detailfragen. Das ist, mein Studium liegt auch etliche Jahre zurück.
Ja.
Auf jeden Fall bekommt er die Weissagung, dass er heimkommen soll.
Ja.
Also er wird immer auf Reisen sein. Aber er wird, wenn er heimkommt, der Erste, dem er begegnet, der wird ihn niederstrecken.
Mhm.
Das ist dann auch so.
Weil, wem begegnet er?
Seinem Sohn.
Ah ja, ist ja nett.
Der Sohn, der hat die ganze Zeit gesagt, der Vater kommt heim, ganz bestimmt. Ja. Er kennt ihn nicht.
Ja.
Und dann sagt er, er soll von der Straße weggehen, weil er mit seinem Wagen nicht durchkommt.
Ah, da war was, ja, ich erinnere mich.
Und dann erschlägt er ihn.
Ja, ein sagen wir mal, eines Helden, doch ungewöhnlich leiser Tod, nein, nicht leise, sondern... unrühmlich, würde man
sagen.
Genau,
und dann heiratet er seine eigene Mutter.
Wer jetzt, der Sohn oder der
Odysseus? Ja, der Sohn.
Ja, der Odysseus
heiratet die eigene Mutter.
Ja,
das und deswegen sagt man bis heute, das ist der Odysseus-Komplex, Frau Meisendraht.
Hm.
Da hätte er mal lieber mal besser nachgefragt.
Ja.
Beim Orakel.
Ja. Aber dann das, genau, das ist ja das, und das ist ja sehr schön, dass Sie das jetzt so hochkorrekt.
Ja, griechische Mythologie ist gar nicht so schwer, wenn man einfach nur aufpasst.
Genau.
Wenn man aufpasst, muss man gar nicht lernen. Da einfach nur im Unterricht aufpassen, dann kriegt man schon alles mit. Haben Sie mitgekriegt, wer den Odysseus spielt?
Nein.
Da fliegen Ihnen die Ohren raus. Matt Damon.
Matt Damon, ja, natürlich.
Matt Damon.
Ja, ist gut eigentlich.
Ist gut, oder?
Ja.
Matt Damon.
Stell ich mir gut vor, wie Matt Damon so am Anfang in der ersten Szene so mit dem Pflug.
Ja.
Wissen Sie?
Mit dem Pflug und dann muss er den Löwen erwürgen.
Ja, muss er den
Und dann muss er nämlich die Schlangen zähmen.
Ja, und den Apfel aus dem heiligen Garten von Ephesos und die hängenden Gärten der Minerva und...
Und in Semiramis, da muss er auch noch, muss er den,
Aber Eisenbach hatte schon ein bisschen Harryhausen-Vibes gehabt teilweise. Der Trailer wurde ja heiß diskutiert, weil er ja so eine rohe Betonoptik setzt und so ein bisschen so ein Brachi... So ein brutalistische Architektur den Griechen überstülpt. Obwohl wir natürlich als Gebildete, sag ich mal...
Ja.
Unserem Kulturkreis bewandten RezipientInnen natürlich wissen, dass die Griechen natürlich... HumanistInnen, nicht wahr? Pirkheimer. Da wissen sie natürlich, dass die angemalt waren, die Tempel, und eigentlich farbenfroh, nicht wahr?
Ja.
Also die ganzen Säulen und das ganze Kapitol-Kramzeug Das war ja alles angepinselt.
Ja.
Und Herr Nolan macht daraus wieder in seiner, wie möchte ich sagen, in seiner ja, Hybris fast schon, nicht wahr? Ich bin der große Autorenfilmer des 21. Auteur, nicht wahr? Nicht wahr?
Ja.
Ich mache das jetzt brutalistisch, nicht wahr?
Ja.
Vermisst sich da vielleicht ein bisschen. Und es sieht auch ein bisschen aus wie Batman, ne? So die Masken und so, das war ja großes Thema, dass das eigentlich so ein bisschen nur nach zu viel Batman haut mit heiserer Stimme auf irgendwie den Joker drauf.
Ja. Der Joker hat nur ein Auge, ne? Das ist der Two-Face.
Ja. Yeah.
Das ist den kennt man doch.
Den kennt
der
man.
Sagt dann entweder guckt man so lang zu, bis man der Bösewicht selber, bis man den gesehen hat.
Oder?
Und auf jeden Fall Unglück ist das Thema
ja.
heute. Soll heute das Thema sein und griechische Mythologie ist ja voll von Unglück.
Ja.
Und Schicksal. Und aber die Frage ist, kann man dem Unglück entfliehen, wenn erstmal das Urteil gefällt ist?
Ja, bei den Griechen geht das nicht.
Geht nicht.
Bei den Griechen geht es einfach nicht. Oder wissen Sie es irgendwo?
Wenn das heißt, du darfst dich nicht umdrehen.
Yes,
sonst
genau.
Sonst passiert ein großes Unglück.
Genau, mit drei Granatapfelkernen
ja.
war noch irgendwas, ne?
Und dann schneiden die den Faden ab.
Genau.
Dann war's das.
Die Nornen.
Die Nornen.
Ja, also bei den Griechen ist es tatsächlich, in antiken Griechenland gibt es diese, ist es nicht, lässt sich nicht entrinnen und die Menschen versuchen es auch immer wieder.
Ja.
Also es, aber es geht nie gut aus in diesen Geschichten, wenn man versucht, sich dem zu widersetzen. Und es geht auch nicht gut aus, wenn man da mitmacht. Man
ja.
hat also quasi eigentlich gar keine Chance, irgendwas zu tun. Man muss schauen, dass man günstig den Göttern steht, maximal, damit man es noch angenehm schafft bis zum Tod. Aber so richtig so gegen Unglück ist bei den Griechen einfach kein Kraut gewachsen. Gegen Schicksal, nee.
Wie nennt man das? Dass man dann einfach sich seinem Schicksal ergibt. Von Fatum?
Ja, meinen Sie, fatalistisch?
Ja, Fatalismus. Mhm. Dass man einfach sagt, na, das ist jetzt halt so, ist mein Schicksal.
Ja.
Da muss ich jetzt halt mal mitmachen.
Genau. Und
auch wenn es mir nicht gefällt.
Und diese Vorstellung, die geht ja dann rein in die christliche Vorstellung.
Ja.
Wir haben ja Geschichten wie zum Beispiel Hiob.
Hiob.
Hiob, der eigentlich auch da sitzt. Da wird das nur mit so einem christlichen Ding aufgeblasen, dass man, das haben sie ja dann in Faust auch, nicht? Faust ist ja auch, geht ja auch los mit Prolog im Himmel.
Das ist aber nachträglich
eingefügt. Das ist nachträglich eingefügt?
Ja.
Ja, im Urfaust steht's nicht drin.
Na, auch im Hiob stand's vorher nicht drin.
Aber es steht jetzt drin. Oder? Es gibt einen Prolog im Himmel im Hiob, ja?
Ja.
Erzählen Sie?
Wollen Sie da jetzt wirklich so tief reingehen?
Können Sie es oberflächlich erzählen?
Also wenn Sie in die Exegese reingehen,
ja.
dann können Sie ganz klar sagen, dass wenn Sie bestimmte Pronomen angucken,
ja.
dass die nicht zusammenpassen. Also zum Beispiel am Ende von diesem, also es gibt da so eine Szene,
yes.
bevor wir Hiob überhaupt kennenlernen.
Ja.
Da gibt es eine Szene, da spricht der Satan zum lieben Gott,
yes.
sagt, lieber Gott, deine ganzen Menschen da, die sind ja so schäbig, die mögen dich ja nur, weil sie es gut haben. Dann sagt der liebe Gott, nein, die mögen mich auch, wenn es ihnen nicht gut geht, wenn sie Unglück haben. Dann sagt der Satan, dann okay, mach. Dann sagt der Gott, nein, ich mach nicht, ich bin der liebe Gott, musst du schon selber machen.
Mhm.
Dann sagt der Satan, du lässt mich ja nicht, du bist ja zu mir nicht lieb. Du bist ja nur zu denen lieb. Und dann sagt er, ja gut, dann mach eben mal, ich lass dich dieses eine Mal.
Mhm.
Und dann verließ er ihn, steht dann da ungefähr.
Ah.
Dann verließ Satan ihn.
Hatten die eine Beziehung?
Ja. So auf Freundschaftsbasis.
Ja.
So immer wieder mal plaudern, mal Karten spielen.
Mhm.
Wird ja auch langweilig.
Ja.
Auf jeden Fall, dann verließ Satan ihn,
mhm.
und im nächsten Satz steht, und als er mit seinen Töchtern und Söhnen Und dann wissen sie, aha, er würde sich ja auf Satan beziehen.
Ja, das stimmt.
Also allein deswegen können sie dann sagen, okay, vorher haben sie, Hiob war ein gottesfürchtiger Mann. Hm? Und als er mit seinen Töchtern und Söhnen zusammensaß, bla 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 bla, ist ganz klar, dass er bezieht sich auf Hiob, der im vorherigen Satz genannt wurde. Yes. Aber jetzt sehen sie
jetzt
dieser ganze Einschub,
ist der ein bisschen auch stümperhaft noch hinzugeklöppelt, obendrauf
geklöppelt.
Aber Herr Eisenbart, vielleicht hat es ja, also ich weiß nicht, ob vielleicht, ich weiß nicht, welcher Bibelschule Sie angehören, aber dass das ein Text ist, der über die Jahrhunderte auch mal so ein bisschen, wo mal Stücke mal hin und mal wieder weg
gewiss.
Und dann ist irgendwas anders. Das ist jetzt auch nicht verwunderlich.
Gewiss.
Diese Geschichte, die ist aber doch ganz dienlich, um so diese christliche Idee von Unglück mal so ein bisschen aufzuschlüsseln, nicht wahr? Also Hiob, nicht wahr, ein gottesfürchtiger Mann, ne?
Ja.
Immer hat sich korrekt verhalten, sagen wir mal so, vor Gott, nicht wahr?
Er hat sich stets bemüht. Ja.
Und dann plötzlich kommen da die Reiter angeritten, nicht wahr? Und sagen, jetzt wird dir alles, ich nehme dir alles weg. Das Auto, das du fährst, ich weiß nicht mehr, wie der Text weiterging.
Ja.
Ich nehme dir alles weg.
Ja.
Und dann geht alles kaputt für den Herrn Hiob.
Ja.
Habe ich das richtig im Kopf? Und
das Haus stürzt ein.
Yes.
Und seine ganzen Kinder sterben.
Yes.
Und dann erschlägt er auch noch alle Tiere.
Yes. Wer?
Und der Satan.
Ja, okay, gut. Ich dachte, also er wäre alles, das. Alles verstanden.
Kaputt. Ja, sehr gut, Frau Meisenbrand. Ja. Sie könnten auch in Sachen Theologie noch einiges beitragen, glaube ich. Sie können gut auf Pronomina drauf gucken und sagen.
Das kann ich in der Tat.
Gut. Auf jeden Fall, das ist eben die Frage nach der nach der Gerechtigkeit oder der
und aber
Theodizee ist das
Theodizee, also sehr
Stichwort.
Gut, sehr gut, da können wir auch
noch wenn ein Gott allmächtig ist, warum lässt er Unglück zu?
Ja.
Und wenn er das nicht ändern kann, dann ist er ja nicht allmächtig.
Ja, also entweder ist er, das ist ja die alte Theodizee-Frage, ist ja schon fast ausgenudelt.
Genau, deswegen muss es ja diese Posse geben, dass man sagt, ja, der Satan, der hat gesagt, naja.
Aber Herr Eisenbart, jetzt haben Sie ja selber gerade sogar hergeleitet, dass dieses Kapitel am Anfang, wo uns quasi erklärt wird, warum dieser ganze Kladderadatsch überhaupt passiert, dass der im Nachhinein eingefügt wurde. Das haben Sie jetzt gerade, das scheinen Sie ja der Überzeugung zu sein.
Frau Meisendraht, Sie haben recht.
So, wenn wir uns, was heißt es denn für die Geschichte des Textes, wenn es vorher ohne dieses Kapitel dastand?
Ja, dass Rückfragen kamen. Dass man gesagt hat, ja, warum?
Ja,
aber
steht da einfach.
Hiob war ja ein gottesfürchtiger Mensch.
Und dann haben Sie da eine Geschichte, wenn wir mal dieses Vorkapitel wegnehmen, haben Sie eine Geschichte, wo einem alten oder älteren, gottesfürchtigen, guten, sagen wir mal aus der Bibelperspektive, guten, sich verhaltenden Menschen einfach ein Übel nach dem anderen passiert und dann ist Schluss.
Nein.
Sondern?
Nein, ist nicht Schluss.
Sondern, wie geht's aus?
Ja, Sie wissen ja gar nicht, wie es ausgeht.
Ja doch, ich erinnere mich dunkel.
Sie halten es ja gar nicht aus von der Spannung.
Ja, er hält es ja aus, das ist ja das.
Das ist genau das, Frau Meisendraht. Das ist, kennen Sie das, diese Test-Screenings?
Ah ja.
Für so Hollywood-Filme? Ja, wenn
Sie zum Beispiel Christopher Nolan sind.
Christopher Nolan zum Beispiel, der sagt, schönen guten Tag, schön, dass Sie heute alle zusammengekommen sind. Ich habe einen Film gemacht, vielleicht haben Sie ein paar Sachen von mir gesehen, zum Beispiel Super Mario Movie, nein, ist nicht von Nolan, aber zum Beispiel hier Inception zum Beispiel, toller Film, also finde ich selber als Christopher Nolan. Und ich habe jetzt einen neuen Film gemacht und wenn Sie sich den mal angucken und wenn Ihnen was auffällt, dann, Sie haben diese kleinen Zettel vor sich liegen, Sie schreiben einfach was drauf. Also am besten kreuzen Sie an, was Ihnen gut gefallen hat. Und dann haben Sie festgestellt, oder der Herr Nolan hat festgestellt, dass die Zuhörenden schon längst abgeschalten haben, wenn diese ganze, diese Splatter-Nummer abläuft.
Yes.
Wenn alle Tiere sterben, alle Kinder sterben,
alle sterben,
alle Freunde sterben. Die Haus ganze, stürzt ein. Haus stürzt ein. Hiob hat total, was weiß ich, Hexenschuss. Es ist alles schlimm. Schlimm, schlimm, Unglück, schlimm, schlimm, ja. schlimm. Unglück. Ein Unglück jagt das andere. Da haben die schon abgeschalten, haben sich schon gedacht, ja, yeah, but why?
Yes.
Haben alle draufgeschrieben, yeah. yeah, but why?
Yes.
Und dann kam am Schluss noch die Auflösung, weil er trotzdem seinen Gottesglauben nicht verloren hat, ja. bekam er alle siebenfach zurück.
Yes.
Also alle Kinder.
Am Schluss wird er beschenkt.
Alle Kinder kommen zurück. Siebenfach andere Kinder. Also manche, die er gar nicht kennt auch. Er bekommt siebenfach das Vieh, das er verloren hat. Er bekommt sieben neue Häuser, einen Fiat Multipla. Sieben Fiat Multipla.
Aber was ist das denn für ein Weltbild, in dem ihnen erst die Kinder abgemurkst werden, dann kommen irgendwie 14 andere Kinder, um die sie sich kümmern müssen, ein halber Kindergarten.
Ja, 49 ja, Kinder.
Kommen sogar. Da an.
Ich glaube, es waren sogar 12 am Anfang.
Und also der Rest ist egal?
Eine das unwahrscheinliche ist Menge. 84 Kinder, die er dann durchfüttern muss. Aber
er hat ja auch mehr Vieh.
Er hatte ja dann, als er alt war, da ja. hatte er dann richtig viele Kinder, die sich um ihn gekümmert haben. Ah, 84.
Ja. Das ist ja toll.
Das ist ja das, was dann
da
zählt.
Da möchte ich nicht beim Verlesung des Testaments dabei
ja,
sein.
Ja, da gab es sicher auch ein großes Unglück, Frau ja, Eisenbart.
Aber Herr Eisenbart.
Aber das ist ja. eben das.
Ja, und dann
am Schluss gibt es den Pay-off. Und da wird dann schön... du bekommst ein Auto, du bekommst wie bei Oprah. Aber da haben die meisten schon abgeschaltet und haben sich gedacht, wieso lässt Gott das denn zu? Das ist ja schrecklich. Und deswegen hat Christopher Nolan, oder der die Quelle geschrieben hat, hat sich gedacht, gut, da muss ich nochmal in mich gehen und hat einen Prolog noch hingeflanscht.
Genau, und dann hat Goethe sich das einfach abgeguckt.
Ja, der hat auch am Schluss diesen Prolog geschrieben,
ja.
Um zu zeigen, ich habe das gelernt.
Sehr gut, heißt mal, wir schließen mal den Hiob ab, aber Hiobs
das
Botschaft...
Das war ein langer Block, Frau Meister.
Hiobs Botschaft kommt natürlich daher. Wir machen nochmal ein Double-Feature, würde ich sagen.
Ja.
Und zwar machen wir das ganz geschickt, wir leiten vom einen zum anderen Thema. Und
aus unerfindlichen Gründen notiere ich mir das.
Yes. Wir haben zuerst Bastian Kienitz, also wir haben Doppelfeature Bastian Kienitz. Einmal schwere Steine, was ich finde schon biblisch irgendwie klingt. Schwere Steine. Ja. Und dann haben wir in die Überleitung zur Nautik, weil wir wollten uns ja noch über Wale unterhalten.
Nautik.
Nautik. Heißt das doch korrekt, oder nicht?
Ja.
Nautik. Oder nicht? Bin ich ja. falsch? Ja,
nein.
Schon.
Nein.
Sie sind überlang,
sie haben gut über, gemacht.
Übergang zur Nautik. Bastian Kienitz, der alte Mann und das Meer, was natürlich uns auch wieder auf literarische Pfade zurückführt. Ich war so. Und Film ab!
Auf den schweren Feldern der Stadtluft sinkst du hart wie ein Stein in den Boden, um zwischen dem Gehweg und Kanten zu winkeln.
Licht!
Er fuhr hinaus, seit Wochen ohne Glück, und wie ein altes Lied bewegte sich das Meer, mal stumm, dann wieder stürmisch und zurück. Auf Festland bleibt sein Boot bescheiden leer, von nichts lebt es sich wahrlich nicht zum Mund, und dieses Unglück kommt auch nicht von ungefähr. So sagt man sich und gibt zu allem einen Grund, bis er den größten Fisch an seiner Angel hat. Und dieser Fisch ist Wurzelwerk, die See und bis zu seinem Ende, er und eines Endes Stadt.
So, also jetzt haben wir das mal mit der Bibel, die können wir jetzt mal wieder zuschlagen, wobei nicht ganz, wir halten den einen Finger noch so als Einmerker, ja. halten wir drin, denn jetzt geht's um Wale, Herr Eisenbart. Ja. Fällt Ihnen dazu was ein? Unglück und Wale. Sie hatten ja schon gerade, wir können ja mal, man macht es ja auf der JournalistInnen-Schule.
Ja, der
lernt
Willi,
man,
oder?
Ja, da lernt man, der genau, da Willi. Lernt man das so, wir steigen eigentlich mit sowas, sagen wir mal, Zugänglichen ein, mit so einem, ja, mit so einem schmissigen Boulevardthema.
Ja, der Willi.
Was erzählen Sie denn was zum, bitte.
Willi der Wal von Wilhelmshaven. Der Willi, den haben sie Willi genannt.
Yes.
Die Bild-Zeitung yes. hat ihn Willi genannt.
Und andere haben dann gesagt, der heißt Hope.
Der heißt...
Oder Timmy.
Oder manche wollen ihn auch Chico nennen. Die haben versucht, den zu retten, haben gesagt, ermordet durch Politik und
Yes. Aber wir müssen erstmal kurz erklären. Also da ist ein Wal.
Über den wollen wir heute auch singen.
Yes, über den, stimmt, können wir machen. Aber er ist, glaube ich, noch nicht tot.
Aber wenn wir das ausstrahlen, yes. wenn das ausgestrahlt, ist er aufgezeichnet.
Ach, stimmt.
Da ist er ja schon gestorben.
Ja, okay, gute Idee. Das machen wir.
Das wissen die Leute das nur nicht.
Nicht, dass wir jetzt gerade aufzeichnen.
Dass der noch nicht gestorben ist. Aber am Sonntag ist er schon gestorben.
Man hört es vielleicht ein bisschen in unserer Moderation, dass wir aufnehmen. Aber die meisten checken das eh nicht.
Nein.
Die sind so blöd,
so
die Leute.
Dumm.
Okay, also, wir haben einen Buckelwal.
Der Willi.
Der, nennen Sie ihn, wie Sie wollen, nicht wahr? Ein Buckelwal schwimmt in der, jetzt hoffe ich, dass ich es richtig sage, Ostsee.
Ja, ja, Sie haben recht.
Und der ist bewiesenermaßen schon irgendwie 5-mal auf Grund gelaufen in seinem Leben.
Ja.
Man hat ja so, man kennt sich ja inzwischen in der Ostsee.
Ein Problembär wird er auch genannt.
Problembär.
Problembär wird er gerne genannt.
Also irgendwie, ich glaube, der hat schon ein bisschen, sagen wir mal, nicht, hat seinen Zenit schon ein bisschen überschritten,
ja.
der Gute. Und jetzt läuft er da auf bei Timmelshafen oder Timmelsbrunnen, fragen Sie mich nicht diesen Blödsinn. Und dann liegt er da, wie Sie halt wissen, wenn Wale auf Grund laufen, das ist unangenehm.
Ja, der planscht da herrlich, ne?
Der liegt
da auf dem Rücken und paddelt mit den Händen so lustig auf seinem Bauch herum.
Weil die auch so klein sind, ne?
Ja.
Ja, also es ist ein großes Unglück für den Wal.
Also ein großes Unglück, weil der hat auch zu kurze Arme, um sich selber einzuschmieren mit Sonnenmilch. Und das wollen jetzt die TierschützerInnen wollen das jetzt machen.
Yes. So große Eimer mit so Nivea Sun Lotion. Achso, gibt auch andere.
Ja. Gibt auch die Wahl.
DM zum Beispiel. Sundance heißen die. Sundance finde ich auch mal gut. Was mich erinnert an so das Festival.
Oder Pittsburgh.
Pittsburgh.
Aber Ladiwal wäre vielleicht nicht schlecht.
Ja, finde ich gut. Vielleicht sollten sie ein Startup gründen.
Gibt's doch.
Achso, Ladiwal?
Ja.
Achso, wusste ich nicht. Was ist das? Ist das auch so ein
Creme? Ich glaube von DM. Gibt auch andere.
Ladiwal. Ladiwalfee. So, jetzt gehen wir nochmal zurück zum Thema. Da liegt jetzt dieser buckelige Wal, liegt jetzt in Timmels, liegt jetzt auf Grund und das ist ein doppeltes Unglück, Herr Eisenbart, weil zum einen ist es für den Wal schlecht. Wir wissen ja 1000 Tonnen und das hält ja auch kein Bindegewebe.
Ja.
Das ist ja für den Walkörper auch ein Problem, weil normalerweise im Wasser ist es ja nicht so dramatisch, wenn man dichten Körper hat, aber auf Land, da drückt es dann quasi, drückt da alles zusammen. Das heißt, er ist quasi im Sterben begriffen, wenn er irgendwo aufläuft.
Ja.
Er ist zu schwer, um ihn mal eben schnell mit einem Ruck. Und dann kommt ja noch dazu, wenn der Wal dann verstorben sein sollte, irgendwann mal.
Also jetzt
vielleicht
dann.
Jetzt zum Beispiel.
Ja.
Dann haben sie ja einen Wal einfach, der da rumliegt. Einen Toten, einen Kadaver.
Ja.
Und so ein großer Kadaver, das
den
wissen
muss man
sie,
dann sprengen.
Das,
ne?
Genau, also es gibt ja die Strategie, das ist jetzt auch nichts Neues, was ich Ihnen jetzt da erzähle. Jetzt passen Sie doch mal auf.
Ach so.
Es ist ja nichts Neues, das haben Sie alle schon gesehen.
Ja,
Walsprengung ist nicht, das entweder der Wal sprengt sich von selber aus Grund von Leichengasen.
Ja, deswegen wird das ja gesprengt.
Genau, deswegen wird es kontrolliert.
Mit der Kettensäge werden so Löcher reingebohrt.
Es ist auf jeden Fall ein Materialkampf, könnte man sagen, mit dem Kadaver eines Wales. Es ist kein Spaß, es ist ein Unglück.
Ich freue mich richtig drauf, weil ich diesen Sommer da in Urlaub fahren werde.
Wohin?
Tatsächlich. Ja, da wie heißt es? Diese
Mole.
Naja, es gibt da so diese, wissen Sie, wo der Vogelpark ist?
Yes.
Da. Das ist so eine Bucht.
Yes, eine Mole.
Und da ist so eine Halbinsel.
Yes.
Und da direkt drauf.
Genau.
Also da bei, was ist das, Kiel? Nein.
Ja, da in
Lübeck.
Ecke. Lübeck, da irgendwo Ecke. Ecke, Bad Segeberg.
Auf jeden Fall Timmendorfer Strand, so die Richtung ist auf jeden Fall. Ich freue mich richtig drauf, wenn es da...
Schauen Sie dieses Naturspektakel an.
Ja.
So, jedenfalls, also, und jetzt hat das natürlich Backlash.
Schon alles bezahlt.
Dann kommen irgendwelche Leute und sagen, die Politik hat versagt, weil der Wal gestrandet ist und weil man nichts tut. ist interessant. Also bei manchen Tieren interessiert es dann auch wieder niemanden. Also ja. Das ist irgendwie so eine interessante menschliche, man fühlt sich irgendwie verbunden zu Tieren und zu anderen nicht, obwohl die ja den Wal auch nicht als Haustier, sie haben ja kein Wal als Haustier, Eisenbart, das ist ja albern. Das hat ja niemand den Platz.
Ja.
Und jetzt wollen wir uns mal, jetzt begeben wir uns mal Wale.
Travemünde, jetzt ist Travemünde, eingefallen.
Natürlich, jetzt ist genau.
Ja.
So, und jetzt haben wir ja natürlich Wale der Literatur,
ja.
Die Unglücke, nicht wahr? Also es geht ja, da können wir gleich rüber, nicht wahr? Also mit großen...
Der große Wal und das Meer.
Ja, der große Wal und das
von
Meer.
Hermann
Bey.
Wie heißt der? Der alte Mann, der alte Wal?
Der alte Wal, ja, der Moby Dick.
Ah ja, genau.
Moby Dick.
Von Hermann.
Von Hermann Melvahl. Genau. Also ein Wal der Weltgeschichte, der quasi als das Unglück quasi das personifiziert, quasi eine Allegorie auf das Unglück quasi schon ist. Ja. Unheil, besser gesagt eher. Also Unglück ist ja, hatten wir ja vorhin schon so ein bisschen aufgedröselt.
Ja.
Unglück ist noch was anderes als Unheil, weil Unglück ist so ein bisschen eher schicksalhaft.
Ja.
Unglück trifft einen eher.
Ja.
Ich meine, Unheil ist eher so Moby Dick als Ausdruck der, ja, das, was in der Tiefe der menschlichen Seele lauert,
ja.
Nicht wahr?
Ja.
So ein bisschen psychologisierend quasi. Also da ist dieser Captain Ahab, der Rache an einem Fisch, also in Moby Dick Pot sind Wale Fisch, nicht wahr? Pottfisch haben will, machen will, nicht wahr? Und der seine ganze Crew in das Unglück hineinzieht, nicht wahr? Also sie verschwinden ja am Ende.
Außer einem.
Außer einer natürlich. Sie verschwinden ja am Ende in den Tiefen des Meers, also
ja.
Da, wo das Unglück herkommt, da werden sie auch hineingesogen.
Ja.
Die ganze Crew, der Captain und auch unbeteiligt sind sie nicht, aber die Mitgehangenen, nicht wahr? Diese ganze Crew.
Ja.
Und das Ganze geht ja zurück auf eine wahre Begebenheit.
Aha.
Es gibt, Melvin hat sich ja bedient an Beschreibungen von Schiffsunglücken, wir hatten das Thema schon mal bei
ja.
Zu Wasser. Und diese Schiffsunglücke,
ja.
jetzt, Sie merken, ich spanne quasi, ich gehe vom Zugänglichen ins ein bisschen kompliziertere. Diese Schiffsunglücke als Metapher
ja.
sind ein interessantes Thema in der Philosophie auch, nicht wahr? Wo man sagt, man schaut sich mal Schiffsunglücke an, und zwar im wörtlichen und im übertragenen Sinne, als Metapher.
Ja.
Zum Beispiel könnte man...
Zum Beispiel als Bild für das Floß der Medusa.
Ja, das Floß der Medusa.
Zum Beispiel.
Ja.
Da kann man jetzt zum Beispiel einen Schiffsbruch nehmen. Das ist ein Bild für das Floß der Medusa zum Beispiel. Oder für den Untergang der Poseidon. Oder?
Ja, fast, ja. Es ist nicht ganz, worauf ich hinaus wollte.
Das ist in der Philosophie.
Ich habe, glaube ich, auch schon... Ich habe bereits, soweit ich mich entsinnen kann,
ja.
Bei der Zu-Wasser-Folge auch schon mal so ein bisschen drauf angespielt. Ein schönes, interessantes, wie ich finde, Büchlein. Schiffbruch mit Zuschauer heißt das.
Ja.
Kennen Sie das? Haben wir schon mal drüber gesprochen. Paradigma einer Daseinsmetapher.
Habe ich schon mal bei Eisenbad und Meißendraht gehört.
Da frischen wir jetzt mal kurz so ein bisschen rein, weil es passt. Also Hans Blumenberg nimmt quasi in so einem essayhaften Stil den Schiffbruch als philosophische Metapher.
Ja.
Das heißt zum Beispiel, wir als PhilosophInnen, nicht wahr, wir stehen am Rande, am Strand und schauen einem Schiffbruch zu.
Ja.
Dann kann uns das sozusagen das Unglück von außen betrachten, ist quasi unsere Perspektive. Wir stehen auf dem festen Boden des Strandes
ja.
und das Meer steht eben für das Unheilvolle, das Unglückbringende und auch für die Schifffahrt als Metapher für eine gewisse Hybris. Sich hinauswagen ins Unbekannte,
ja.
das Meer, nicht wahr, für die Griechen, das Meer, das große Unbekannte,
ja.
das Reich des Poseidon, nicht wahr, Gefahren, aber auch, Sie hatten es vorhin schon, Gefahren, aber auch es locken ja auch Gewinne, wenn man Schifffahrt betreibt, sonst würde
ja.
man es ja nicht tun. Bei Moby Dick wäre es der Wal,
ja.
Walrat, nicht wahr? Der Tran, der damals ja hochgehandeltes wichtiges Rohstoff ist. Und wir als Philosophen würden aus so einer epikuräischen Sicht, würden wir sagen, ja, ist schön, dass wir das jetzt von hier aus angucken können, aber da sein wollen wir nicht. Wir schauen uns das lieber so an und philosophieren darüber. Nietzsche, also es wird quasi so aufgedröselt, die verschiedenen philosophischen Richtungen. Nietzsche würde sagen, natürlich muss man mit dem Schiff aufs Unbekannte fahren und nicht wahr, der große Gewinn, der lockt, ist, überstrahlt jedes Risiko. Nicht wahr, das ist so Nietzsche. So.
Der hat gut reden, der ist ja schon gestorben.
Ja, er war auch nicht der glücklichste Mensch, muss man jetzt auch mal sagen.
Ja.
Ja. Also auch, und dann auch die griechische Philosophie, die auch immer mit dem Begriff der Hybris arbeitet. Also, wir hatten sie in der Geschichte auch schon, unsere Lieblingsgeschichte bei Eisenbart und Mai. Hören wir nochmal einen Text.
Können wir noch über die Horror sprechen und die Klamor? Nee, wie hieß die andere? Die HMS Horror.
Ja, können Sie?
Und die Terror, glaube ich.
Erzählen Sie mir bitte was.
Ach so, nee, die hatten auch ein Unglück. die wollten einen anderen Weg suchen.
Über? Wohin?
Durchs Packeis durch.
Die Klamor, ja.
Wollten die einen neuen Weg finden nach Indien oder was? Und dann sind die eingefroren.
Ja.
Und die hatten Vorräte dabei. Die hätten bis nach Amerika hätten die durchhalten können. Oder bis Frühling sogar. Und dann sind die von ihrem Schiff abgestiegen, haben sich nackig ausgezogen.
Ja, wahrscheinlich. Ich weiß.
Haben dann von Zeugenaussagen von dort lebenden UreinwohnerInnen hat man rausgefunden, dass die hätten noch gut da die drin sein können, gelebt. Aber die haben die. Den musste man, die wollten geholfen werden.
Yes.
Weiß man auch nicht genau, was passiert
ist. Man vermutet doch bei diesen Expeditionen immer, dass das Blei in den Dosen da irgendwie.
Vom Abdichten der Dosen.
Aber es gibt ja auch diese Erscheinungen auch so in großer Kälte, dass man dann so ein bisschen kirre wird, nicht wahr? Dass sich dann alles ganz warm anfühlt und dass man sich dann auszieht und so. Das kennen Sie auch von den Bergexpeditionen. Auch interessant, wir waren ja im Wasser.
Was man immer so hört, wenn jemand mit dem Auto verschüttet wird im Schnee und dann geht der Motor irgendwann aus und dann ziehen die sich nackig aus, weil sie plötzlich erfrieren.
Yes.
Das ist doch ein großes Unglück.
Das ist ein großes Unglück, Herr Eisenbart. Auch überhaupt Unfall, Autounfall als moderne Metapher für Unglück ist noch interessant, weil beim Unfall kommt so ein bisschen zusammen, was wir vorhin versucht haben einzugrenzen mit diesen Begriffen Unheil und Unglück. Ein Unfall kann sowohl selbstverschuldet sein als auch fremdverschuldet. Also wenn Sie im Auto sitzen, sind Sie in einem Raum, der mit Risiko behaftet ist. Und die Hälfte des Risikos kann von Ihnen ausgehen, die andere Hälfte kann aber auch von den anderen StraßenteilnehmerInnen ausgehen. Ist ein interessantes Bild auch für Unglück, nicht wahr, der Unfall. Und ich habe leider vergessen, wer es war. Es gibt in der ganz, ganz frühen, ich glaube im Humanismus, die Übersetzung aus dem Griechischen, dass man, ich habe leider vergessen, wer es war, es tut mir leid, ich habe heute zu viele Quellen gewälzt.
Das geht überhaupt nicht.
Dass man im Humanismus das griechische Unglück auch mit Unfall übersetzt hat, in dieser Absicht, dass Unfall halt die Undefinierbarkeit des Ausgangspunktes noch quasi verstärkt, noch einen diffuseren Begriff, einen absichtlich diffuseren Begriff in der Übersetzung nimmt. So, das wollte ich nur eingeschoben haben. Wir hören jetzt mal einen Text, würde ich sagen.
Ja, und dann singen wir für Willi.
Dann singen wir für Willi. Willi will's wissen.
Was hören wir denn für einen Text?
Ja, ich muss ganz kurz. Wir waren in der Nautik. Wir hören jetzt Alexander Rachmann. Haben Sie schon ein Thema, was Sie als nächstes bearbeiten wollen? Nein. Weil sonst würde ich eins aussuchen.
Ich lasse mich von Ihnen gerne führen.
Wir machen heute ein lustiges Doppelfeature Revue. Dann fangen wir an mit Andreas Brucker, der uns ein paar, ich würde mal sagen, zerpflückte Gedanken in die Mailbox hinein. Und dahinter Christian Knieps, der Letzte, der entkam. Da gehen wir mal ein bisschen in etwas modernere Zeiten hinüber und vielleicht können wir das gleich im Anschluss nochmal kurz thematisieren. Da geht's um Harry Houdini.
Im Wald verstecke ich dann meine Eier, sodass sie niemand finden kann. Wer bin ich und warum? Der letzte Satz mit den Killerunterhosen sollte statt mit Unglücksverlauf selbstverschuldetes Leben heißen. Doch falsch in die Irre geführt, passt besser zur Realität. Und keine Angst, die Killerunterhosen kommen nicht nochmal vor.
Es begann nicht mit einem Trick, auch nicht mit einer Kiste und vor allem nicht mit einem Schloss, das nachgab. Es begann mit einem Zittern, das keiner sah, mit einem Blick in den Spiegel, der nicht zurückschaute, und mit einem dumpfen Gefühl, dass das, was alle Welt bewunderte, vielleicht nur die Hülle war für etwas, das sich langsam zersetzte, Tag für Tag, in der Stille, nach dem Applaus. Er war der Mann, der sich aus allem befreite, und keiner fragte, was ihn dazu brachte, sich überhaupt fesseln zu lassen. Harry Houdini, geboren als Erik Weiß, wanderte nicht nur aus der alten Welt in die neue, sondern auch aus der Welt des Sichtbaren in eine Welt, die nur er kannte. Eine Welt aus Luftmangel, Adrenalin, aus dem ständigen Drang, sich zu übertreffen, sich selbst zu schlagen, nicht aus Ehrgeiz, sondern aus Angst. Angst davor, dass niemand merkt, wie sehr er selbst daran zweifelte, ob das, was er sah, was er fühlte, was er vorführte, je wahr gewesen war. Denn jedes Mal, wenn er in Ketten lag, jede Sekunde, in der das Wasser über ihm zusammenschlug, war nicht nur ein Kampf gegen den Tod, sondern gegen das Verstummen in ihm, gegen diese eine Stimme, die nie schrie, sondern immer nur flüsterte, mit sanfter Grausamkeit. Du bist nicht genug. Du warst nicht genug. Du wirst nie genug sein. Und so ließ er sich einsperren, wieder und wieder. Nicht, weil er glaubte, dass es ein Entkommen gab, sondern weil das Entkommen ihm für einen Moment ein Echo schenkte. Das Echo der Menge, das Rauschen des Applauses, dieses süße, kurzlebige Beben, das seinen Körper durchfuhr wie eine Droge, die keine Euphorie schenkte, sondern Erleichterung. Für Sekunden, nicht mehr. Denn schon im nächsten Atemzug wusste er, dass es nicht reichte. Er war süchtig, ja, aber nicht nach Ruhm, süchtig nach dem Augenblick vor dem Verschwinden, nach dem Moment, in dem das Schloss klickte und die Welt stillstand. Süchtig nach der Grenze zwischen Sein und Nichtsein, wo das Bewusstsein dünner wurde als Papier, wo alles in ihm zitterte, vibrierte, schwankte, wo er, für den Bruchteil einer Ewigkeit, nicht Künstler war, nicht der Sohn eines Sohnes, kein Betrüger im eigentlichen Sinne, nicht Prophet, sondern einfach nur da. Doch sobald das Licht zurückkam oder der Sauerstoff und der Jubel dem Staunen der Menschen wichen, fiel es wieder auf ihn zurück. Das Gewicht der Selbstinszenierung, die Einsamkeit desjenigen, der keine Rolle mehr spielen kann, weil er längst zur Rolle geworden ist. Und so wurde jedes neue Kunststück ein Fluch, jede neue Sensation ein Beweis, dass der letzte Applaus schon wieder verklungen war. Er sprach von Wahrheit, jagte wagemutig Scharlatane, zerriss die Schleier des Spiritismus, als könnte er sich selbst beweisen, dass es jenseits des Sichtbaren nichts gab, nichts außer dem, was man sich erarbeitet hatte, gespiegelter Zentimeter für Zentimeter, eingesogener Atemzug für Atemzug. Und vielleicht tat er es, weil er selbst längst nicht mehr wusste, ob er real war, ob es ihn außerhalb der Bühne gab, außerhalb des Fluchs, sich jeden Tag wieder aus sich selbst befreien zu müssen. Denn da war etwas in ihm, das nicht verschwand. Eine Ahnung, dass all die Zuschauer nicht wegen der Flucht kamen, sondern wegen des Leids, das er nie zeigte, aber das durch seine Adern brannte wie der kalte Griff der Handschellen. Sie wollten sehen, wie weit ein Mensch sich treiben lassen kann, wie tief er tauchen muss, bevor nichts mehr zurückkehrt. Und so ging er immer weiter, baute Kammern, die fast tödlich waren, ließ sich kopfüber aus Fenstern hängen, kletterte in versiegelte Särge, als wollte er die Grenze herausfordern, den Tod verhöhnen.
nur um heimlich zu hoffen, er möge endlich kommen, still, ohne Applaus, ohne Erklärung, ein letzter Trick, ohne Rückweg. Als der Schlag dann aber in seiner finalen Form kam, war er müde. Vielleicht hätte er ihn abwehren können, vielleicht war es Zufall, vielleicht auch nicht. In Wahrheit hatte er den Kampf schon lange begonnen, lange vor dem ersten Trick, lange vor der ersten Bühne, dort, wo der Junge mit den leeren Taschen stand und spürte, dass er nur dann gesehen wurde, wenn er verschwand. Er starb nicht, weil er scheiterte. Er starb, weil er zu lange glaubte, dass es genügte, sich zu befreien, solange das Publikum zusah. Doch niemand befreit sich aus sich selbst. Diese Form der Kunst ist den Illusionisten nicht gegeben. Doch das ist vielleicht das Dunkelste an seiner Geschichte, dass ein Mann, der dem Tod unzählige Male die Tür vor der Nase zuschlug, am Ende daran zerbrach, dass niemand sah, wie sehr er jeden Tag ertrank. Nicht im Wasser, sondern in sich. Er war der Letzte, der entkam, und der Erste, der wusste, dass Flucht keine Rettung ist, sondern nur eine andere Form von einer Kette, die irgendwann spannen würde, so dass er zwangsläufig stolpern musste.
Timmy, hey Timmy, warum hast du dein Lachen verkauft? Hey Timmy, dein breites, breites Lachen mit den vielen Buckeln drauf. Kam da jemand her und hat gesagt, hör zu, ich will dein Lachen, dein breites, schönes Wahllachen, ich will es gerne kaufen, ich hab viel Geld. Und du hast dir gedacht, das wär so leicht, einfach nicht mehr lachen und du bist reich. Doch so leicht ist das im Leben nie, lieber Timmy, schreib dir das hinter das Blasloch. Lern aus deinen Fehlern, Timmy. Schwimm nicht so weit zum Strand heraus, denn da stehen die kapitalistischen Seerobben, die wollen nur an dir an dein an dein Lachen kaufen, weil sie selber nichts zu lachen haben. Deswegen machen sie immer nur öd, öd. Diese doofen Robben, die können mich mal. Naja, nächstes Mal passt wohl besser auf. Hast so gedacht, du kaufst dir nen Lambo, nen Benz oder nen AMG. Doch das ist mal wieder schwerer als gedacht. Die gibt's nicht in Wahlgröße. Wär auch bescheuert, wenn man das serienmäßig herstellen würde. Dann wäre das Verbrenner aus das geringste Problem für die Autoindustrie. Das haben sich auch die Robben gedacht und haben dir dein letztes Lächeln abgekauft. Jetzt können sie selber den Lambo fahren. Wieder mal so ein Solo, so ein Sax, so ein klassisches Solo. Darf ich?
Ja.
Okay. Yeah.
Eine Idee, Frau Meisendraht. Und zwar für einen Film. Und zwar ein Wal. Der ist in Gefangenschaft. Er kommt nicht mehr vom Fleck. Und ein Mädchen verliebt sich in den, ein Junge, kleiner Junge verliebt sich in den Wal. Und sein größter Wunsch ist, den Wal zu befreien. Und der kleine Junge nennt den Wal Timmy. Und er startet eine interspeziesistische Beziehung mit dem Wal. Er geht jeden Tag zu dem Wal, spricht mit ihm und sagt so:
Timmy, Robert, Timmy,
Timmy, ich hol dich da raus. Und an dem einen Tag ist es soweit. Der Wal springt aus dem Becken heraus und fliegt so über den Jungen drüber und in die Freiheit. Und es gibt so eine Zeitlupenaufnahme von der Schwanzflosse von dem Wal. Buckelwal ist es.
Ja, es ist Buckelwal.
Und die Schwanzflosse, von der läuft das Wasser runter so über die Hand. Der Junge macht die Hand so hoch und die Flosse, die erwischt ihn so ganz, ein ganz kleines bisschen, wie er so über ihn drüber springt und dann in die Freiheit geht. Und der Junge guckt hinterher und ist ein bisschen traurig, aber auch froh darüber, so einen tollen Freund gewonnen zu haben.
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge im Knopfohr.
Der Film soll heißen Free Timmy.
Yes. Gut gemacht, Herr Eisenbart.
Schönes
Lied für Timmy.
Haben Sie noch einen Text?
Mhm. Wenn Sie wollen, haben wir gerne noch einen Text.
Sie können jetzt dieses Lied auch bei iTunes kaufen, wenn Sie möchten. Gleich am Ende von dieser Sendung steht.
Ich glaube, vom Titel her passt's. David Telgin, viel zu früh.
Bauarbeiten auf der Straße. Unbefestigte Stelle. Dort fiel er in ein Loch. Er wurde erst Stunden später gefunden. Und starb im Krankenhaus. Der Dichter und sein plötzlicher Tod. Er ging viel zu früh. Ich höre Istanbul mit geschlossenen Augen. Orhan Veli Kanek.
So, also jetzt springen wir nochmal. Also, haben Sie Marker gemacht?
Ich habe Marker gemacht.
Sehr gut.
Komisch bei einer Live-Sendung, dass man einen Marker
für den Schnitt braucht. Naja. Genau, also wir hatten ja gerade vorhin noch Harry Houdini. Hat sich ja Herr Knieps diesmal im...
Ray Harry Houdini heißt der.
Ray Harry Houdini. Heute bringen wir alles zusammen, Herr Eisenbart, da schließt sich der Kreis.
Filmemacher und Trickzauberer.
Haben Sie gut aufgepasst in dem Text? Wissen Sie... Also, wer Harry Houdini war, wissen Sie?
Haben Sie auch schon länger mal drüber gesprochen mit mir?
Yes.
Aber es ist schon sehr lang her.
Ja.
Auch der Text ist jetzt schon lang
her. Also ist egal, weil im Text kommt das nicht vor, worauf ich hinaus will.
Ja.
Es geht ja um Unglück.
Ein Glück.
Herr Knieps macht ja das Unglück Harry Houdinis daran fest, dass er so ein bisschen so eine, sagen wir mal, eine tragische Gestalt ist.
Ja.
Weil er vor sich selbst sozusagen entkommen will.
Ja.
So. Das ist ja vielleicht, das ist ja so ein bisschen essayistisch geschrieben.
Ja.
Das ist ja auch schön, dass das jemand macht noch. Aber ich wollte mal kurz, mich hat das ein bisschen gepackt, als ich das dann geschnitten habe, den Text. Und ich habe mal versucht, wussten Sie, wie Harry Houdini gestorben ist?
Er ist in einer, in einer Kiste, die in einem, nein.
Ja, Herr Eisenbart, das Spannende ist ja, er hat ja wirklich, ich glaube, das ist auch wieder Grundwissen. Ich sage es jetzt nochmal für die in der letzten Reihe. Harry Houdini, nicht wahr? Der große Entfesselungskünstler.
Ja.
Nicht wahr? Des 20. Jahrhunderts. Jetzt bin ich schon komplett durch.
Ja.
Nicht wahr? Also eine interessante Geschichte, die auch exemplarisch ist, weil er ist ja ausgewandert, emigriert nach Amerika, um dort sein Glück zu finden.
Das stimmt.
Da haben wir es, das Glück suchen, nicht wahr? Glückssuche, ja. Glücksritter ist auch so ein Begriff, nicht wahr? Und hat's dort zu einer Karriere gebracht, ist unwahrscheinlich berühmt geworden und berüchtigt für seine waghalsigen Tricks.
Hat sich dann Houdini genannt. Hat in Amerika.
Yes. Und hat sich gegen den Spiritismus, das ist ja auch so ein wiederkehrendes Motiv, dass sich so IllusionistInnen immer so ein bisschen gegen so Okkultes wehren, weil sie ja selber quasi wissen und auch immer klar machen, dass hier ist sind Illusionen. Es ist nicht meine Aufgabe zu Magie, in dem eigentlichen Sinne, bla bla, das hatten wir in der Magiesendung, schauen Sie nach, wenn Sie es interessiert. Jetzt fragen Sie nicht so.
Der Magier mit der Maske, ne?
Genau.
Der die ganzen Tricks verrät.
Und dann hatte er den Stick, wie man da sagt in Amerika, den Stick, also eins seiner Themen, Nummern war, dass er jeden Schlag mit den angespannten Brustmuskeln abwehren kann oder zumindest sich selbst erträglich machen kann.
Ja, ach so, und dann ist er gestorben an den inneren Verletzungen.
Nicht ganz, wahrscheinlich nicht. Und es gab den Vorfall, dass irgendwie zwei Menschen bei ihm in der Umkleidekabine gefragt haben, können wir das mit nochmal testen? Du hast doch gesagt, du kannst deine Bauchmuskeln so anspannen.
Ja.
Dann hat er das gemacht und ein paar Tage später war er tot.
Ja.
Gestorben ist er tatsächlich an einer Blinddarmentzündung, an einer unbehandelten.
Ja.
Auch so ein ganz unrühmliches, und da wollte ich jetzt hinaus, das ist ja so eine Unglücksdiagnose. Es trifft einen plötzlich, dann tut alles wahnsinnig weh.
Ja.
Und wenn man nicht die moderne Medizin hätte, dann wäre man da auch ziemlich schlecht dran, wie Harry Houdini, der nicht zum Arzt gegangen ist. Er hätte sich auch behandeln lassen können. Und es gab quasi die Gerichtsverhandlung der, ich glaube, Hinterbliebenen, irgendwie der Witwe oder sowas, die eingeklagt haben, dass die beiden Schuld bekommen, die ihn da gehauen haben.
Ja.
Aber wenn ich das richtig gesehen habe, ist es sehr, sehr fraglich, ob das der Fall war, dass irgendwas mit dem Schlag zu tun hatte, diese Blinddarm.
Wahrscheinlich nicht, weil das dauert ja ein bisschen.
Yes, yes.
Bis das, also, und wenn es dann erstmal so weit ist, dann haben sie
wenig Zeit.
Ja, dann haben sie Sepsis oder sowas.
Das exactly.
Geht ja dann, wenn das dann durchbricht.
Yes, yes.
Da haben sie ja dann, das hat mit dem Schlag nicht unbedingt was zu tun, muss es nicht.
Yes. Genau.
Kann schon sein.
Genau. Aber das ist ein interessantes Ende, wenn man sich denkt, ja, der lässt sich da irgendwie kopfüber mit Handschellen in Wasserkästen
von irgendwelchen
Wolkenkratzern hängen. Und dann ist es der Blinddarm.
Wenn sie sich im
Bauch schlagen
lassen,
ja.
Dann ist wahrscheinlich auch eher so Richtung Solarplexus oder so.
Ja.
Und der Blinddarm ist ja da unten.
Passt ja überhaupt nicht zusammen.
Also ich glaube nicht, dass sie ihn da unten reingeschlagen haben.
Ja, glaube ich.
Und wenn, dann müsste man sie nochmal fragen. Frau Meisendraht.
Ja,
ist doch so.
Da wollte ich nur kurz, das wollte ich erzählen, weil das ist auch eine historische Unglücksgeschichte.
Und auch irgendwie mal fragen, warum sie das gemacht haben.
Frau Meisendraht. Der ist ja spannend, oder? So einen großen Magier schlagen, fände ich auch gut, wenn er schon freiwillig. Das war ja freiwillig.
Copperfield, ne? Haben Sie mitbekommen?
Ja.
Dass der vor Gericht war. Musste seinen größten Trick verraten.
Ach ja,
schon. Hat er irgendwie 23 Menschen verschwinden lassen aus dem Publikum und da ist einer gestürzt. Und hatte, glaube ich, war im Koma, glaube ich.
Ach du.
Und dann hat er den Trick aber fertig gemacht. Und dann hat er gesagt, er hat es erst Jahre später festgestellt, dass der im Koma liegt. Erst als er ihn angeklagt hat, hat er es erst gemerkt, dass der im Koma ist. Muss man sich mal vorstellen.
Muss ich mal auf die Zunge.
Hat er wirklich gesagt?
Hat er gesagt?
Ja.
Hat er es nicht... Weil er war ja verschwunden.
Ja.
Also es ist ja auch kein Wunder.
Exakt. Also der Trick hat ja funktioniert. Und die waren dann aber eigentlich auf der ganz anderen Seite von der Halle, von der Mehrzweckhalle, waren die plötzlich wieder.
Ja.
Erst hat er sie verschwinden lassen und plötzlich waren sie ganz woanders. Und aber auch einer war ganz verschwunden.
Das ist gut.
Und dann muss der vor Gericht, müssen Sie sich mal vorstellen, ne? Ja. Musste seinen größten Trick verraten. Musste verraten, wie das funktioniert hat. Und dann hat der Richter ihn gefragt, wann er gemerkt hat, dass der Mann weg ist. Und dann hat er gesagt, gar nicht. So nämlich, ne? Ja. Dann müssen Sie müssen nur mal Richter werden. Dann können Sie die ganzen Tricks sich einfach rauslassen, Frau Eisendraht. Dann können Sie selber ein Zauberer sein.
Aber es ist auch eine Art des Unglück, ne? Dieser Sturz.
Ja.
Und hier sind wir beim Sturz.
Und da, wer mit dem Feuer spielt, ne?
Ja.
Wer sich mit dem Teufel anlegt.
Ja.
Der muss Auge machen. Das ist nämlich so.
Ja, und Schnapp.
Früher hätte man da gesagt, dass man mit dem ganzen Humbug und schwarze Magie, dass man sich einfach davon fernhalten sollte, ja, weil das bringt Unglück.
Aber das ist ja genau das. Das sind ja da, ich weiß jetzt nicht, wie ist egal.
Frau Meisendraht.
Ich bin müde.
Wir wollten noch über Unglücksboten reden.
Yes. Über Menetekel.
Ja,
zum Beispiel.
Vielleicht, wenn Ihnen eins einfällt, dann können Sie es jetzt entweder reinrufen oder bei uns hier anrufen im Studio 45500.
Also was sind böse Omen?
Also zum Beispiel, Sie könnten anrufen und sagen, eine schwarze Katze, links kommt.
Von links kommt, ja.
Oder Schafe zur Linken. Das Glück wird dir winken, Schafe zur Rechten. Sie werden nicht schächten.
Schächten macht man es, stimmt. Das ist korrekter. Sie haben es richtig übersetzt, den Spruch aus der Bibel.
Ja, oder zum Beispiel unter einer angelehnten Leiter durchlaufen mit einem Hufeisen in der Hand.
Stimmt, Beispiel. Falsch rum gehaltenen Hufeisen, was unten
auf ist. Wo das Glück dann ausläuft. Wo das
Glück rausfliegt.
Am besten das ganze Glück unter der Leiter ausschütten.
Ja. Oder auch, wenn Sie in Japan sind, ist ja dann so, wenn Sie die Essstäbchen in die Schüssel reinlegen. So mit den, wenn Sie das einfach so, wie wenn Sie einen Löffel in die Schüssel tun. Das bringt auch Unglück. Dort. Aber nur dort.
Ja, weil die
hier darf man es machen.
Weil die sich dann vollsaugen mit der Brühe, oder?
Ja, sie färben sich dann ein, wenn eklig.
Das ist ein großes Unglück.
Das ist
ein
großes Unglück.
Aber was ist da dran, Frau Meisendraht?
Ja, nix.
Ist es, also gibt es da eine Forschungsmeinung? Oder ist es.
Wozu halt, genau jetzt allgemein?
Dass das wirklich, dass das mehr Unglück bringt, wenn man sowas macht?
Sie,
schauen Sie mal rein in Ihren Computer.
Ja, ich schau mal in meinen Computer
rein. Schauen Sie mal bitte rein.
Ob das Unglück bringt, wenn eine schwarze Katze über den...
Von links nach rechts. Oder umgekehrt.
Ja, der Computer sagt, es bringt Unglück. Wollen Sie noch eine andere Unglücksgeschichte hören?
Ja.
Ich beschäftige mich ja gerade mit Kunstgeschichte.
Ja. Warum eigentlich?
Weil es mir großen Spaß macht und große Freude. Und ich bin gerade beim Thema Grabmäler.
Ja.
Und eigentlich ist ja ein Grabmal auch oft Zeuge eines Unglücks unter Umständen, nicht wahr? Wenn sie zum Beispiel ein Kind zu früh verlieren. Ne? Genau. Jetzt muss ich kurz. Ach, sorry. Mein Kopf tut weh. Es gab im späten 19. Jahrhundert,
ja,
sind wir in der Zeit der Industrialisierung,
ja,
wir sind in der Zeit der Eisenbahnen, nicht wahr?
Ja.
Da ist eine kleine Geschichte, die ich bei meinem Studium der Quellen gefunden habe,
ja,
als ich mich mit Grabmälern beschäftigt habe. Es gab die Familie Strausberg.
Ja.
Die Eisenbahnen.
Wer kennt sie nicht?
So ein großer Eisenbahnmagnat, der quasi ja Deutschland die ganzen Eisenbahnen gebaut hat und wahnsinnig viel Geld gemacht hat. Auch eine Zeit der wilden Spekulationen des aufkommenden Kapitalismus, könnte man fast sagen.
Ja.
Und der hat seinen Sohn an ein Lungenleiden verloren. Ja. Der Sohn muss irgendwie 20, roundabout 20 gewesen sein. Nageln Sie mich jetzt nicht fest, bitte. Und er hat seinem Sohn bei dem berühmtesten Bronzegießer Deutschlands, kennen Sie aus der Zeit, wilhelminische Zeit, wer hat die ganzen Begas?
Ja, natürlich.
Natürlich.
Bismarck-Denkmal. Friedrich Schiller.
Ja, yes, genau. Begas heißt der gute Mann, ein Künstler von Rang und Namen. Teurer Künstler, hat ein Grabmal in Auftrag gegeben, wo es ganz aufwendig gestaltet in Bronze und historistisch. Und bevor das Grabmal fertig war, das Modell war bereits fertig, Begas hat bereits quasi alles abgenickt und hat gesagt, das ist jetzt mein Modell, das gieße ich jetzt in Bronze, Herr Strausberg. Herr Strausberg sagt, super, machen Sie. In dem Moment hat er sich so dermaßen verspekuliert, dass er komplett verarmt ist innerhalb von kürzester Zeit und dieses Grabmal, und das ist jetzt das zweite Unglück, das erste Unglück natürlich, der Sohn verstirbt, das zweite Unglück, finanzielles Unglück, wir sind fast fast wieder beim Hiob des frühen Kapitalismus, und er kann diese Bronze nicht mehr bezahlen.
Ja.
So.
Ach du Schreck.
Ja, yes, genau. Und der Begas ist ein bisschen auch noch nicht ganz zufrieden, also ist zufrieden mit seinem Modell, aber konnte nicht mal sein Werk fertig machen. Was macht man dann?
Ja, was macht man dann, Frau Meisendraht?
Der Herr Begas hat das Ding selber auf eigene Kosten, der hatte ja auch ein bisschen Geld, in Bronze gegossen, hat es zur Weltausstellung geschickt und dort wurde es prämiert als besonders gutes Grabdenkmal.
Und heute ist es eigentlich das Wahrzeichen von Paris.
Fast, Herr Eisenbart, die Geschichte, ich bringe sie gleich zu Ende. Ich fand bloß, es ist eine Unglücksgeschichte.
Ja.
Hat Begas das zu Hause rumstehen gehabt, im wahrsten Sinne des Wortes, und 1912, man kann in die Versteigerungskataloge reingehen, wird es dann, ist es im Nachlass von Begas, der stirbt 1912, und die Stadt Berlin kauft dieses Grabmal und stellt es aus, aber nicht mehr als Grab, sondern als Denkmal, und zwar als Kriegerdenkmal. Das ist doch auch nochmal ein Unglück, finde ich. Also nochmal ein Unglück in sich, dass so ein ernst gemeintes und irgendwie emotional bedeutendes Denkmal für einen, sagen wir mal, heute würde man sagen, Nepo-Kid.
Ja.
Nicht wahr?
Nepo-Kid.
Ja. Kennen Sie?
Ja.
Fachbegriff
Nepo-Baby.
Nepo-Baby? Ne? Dass das so verkehrt wurde zu einem Kriegerdenkmal.
Das ist
und am Schluss da steht. Ja. Faszinierende Geschichte.
Schändlich.
Ja, ein Unglück. Entschuldigung, dass ich jetzt hier noch, aber das schwebte mir gerade so zu. Ich hatte gedacht, vielleicht passt das hier in die Sendung auch mit rein.
Ja, manchmal häuft sich das ja auch, ne?
Ja.
Mit den Unglücken. Da passiert jahrelang nichts und plötzlich Schlag auf Schlag. Morfsche Felder, Frau Meisendraht.
Ja.
Ah, mir jucken jetzt die
Augen. Seelenosche Bilddiagonale.
Wollen wir mal einen Text hören?
Wir hören noch mal einen Text, Herr Eisenbart. Viele sind es nicht mehr, wir haben noch ein paar.
Ich freue mich.
Ich muss bloß wieder zu meiner Liste springen, nachdem ich jetzt den Arthur Strausberg... ich sage natürlich ganz am Ende von meinen 100 Tabs, die ich hier offen habe. Programm haben wir gehört, haben wir gehört.
Ich werde sie in mein Nachtgebet einbeziehen, Frau Meisendraht.
Wir hören, passend zu dem Familiendrama, das wir hier gerade hatten, hören wir Alexander Rachmann, also ein Neuzugang in unserem AutorInnenpool.
Rachmaninow.
Alexander Rachmann, seines Unglückes Schmied, heißt der Text. Den hören wir jetzt.
Das Wiedersehen, das aufwühlt.
Der erste Kuss, der enttäuscht.
Der Heiratsantrag nach einem Streit.
Die Versöhnung ohne Veränderung.
Das Ankommen ins unaufgeräumte Wohnzimmer.
Der große Traum, den man hat.
Die stille Natur, in der niemand ist.
Die Karriere, die Freunde kostete.
Der Ausbruch aus allen Zwängen, der im anderen Zwang endet.
Herr Eisenbart.
Ja.
Sie müssen mich noch eine Frage stellen.
Ja, vielleicht hätte ich das jetzt ja gemacht. Vielleicht habe ich mir jetzt in dem Moment gedacht, jetzt muss ich noch Frau Meisendraht eine Frage stellen. Nee, jetzt habe ich keine Lust mehr.
Was machen wir dann? Wir gehen langsam die Themen auf.
Frau Meisendraht?
Ja?
Ich wollte mit Ihnen noch über was reden.
Ja?
War Goethe ein Unglück?
Ja, das ist natürlich, also, Herr Goethe hat viel, also
ja,
ich glaube, also wir alle haben Berührungspunkte.
Ich meine Johann Wolfgang
natürlich.
Von Goethe.
Nicht
Goethe. Nicht den gleichnamigen
Vater.
Ja.
Der auch in Rom war. Jetzt stellen Sie nicht so an. Also, ja, Goethe und Unglück, fangen wir damit an? Naja, klar. Was fällt Ihnen als erstes ein, wenn es ums Werk von Goethe geht? Zum Thema Unglück? Ihnen fällt nichts ein? Naja, gut.
Habe ich jetzt vergessen.
Ja, also die Leiden des jungen Werther, würde ich mal sagen.
Ach so, da geht's ja um
dieses andere Unglück. Nicht, also
die
Unglück,
Absenz von Glück.
Genau, und wir hatten ja vorhin auch bei der Definition auch die verschiedenen Bedeutungsebenen. Unglück muss nicht unbedingt schicksalhaftes Unglück bedeuten. Ja. Das kann auch sein, dass man unglücklich ist,
ja,
im Sinne von dysphorisch quasi.
Ja. Ja.
Insofern Leiden des jungen Werther perfekt.
Ja.
Um dieses Unglücklichsein, dieser Zustand des Unglücklichseins wird ja dadurch exerziert bis zum geht nicht mehr.
Ja.
Und da ist ja auch so ein gewisser Pathos drin.
Ja.
In dieser Geschichte, in diesem sich am Leiden auch ergötzen.
Ja.
Da sind wir wieder beim Zuschauen, beim Schiffbruch. Dass das Leiden auch in, sozusagen, wenn man es anguckt von außen mit den Buchseiten zwischen dieser fiktiven Realität und der eigenen,
ja,
dass es dann auch etwas Ergötzliches hat, nicht wahr?
Ja.
Das ist ein Goethe-Unglück. Wollen Sie noch ein anderes?
Ja.
Goethe ist ja auch wieder, jetzt sind wir wieder im Nautischen, ist ja auch in Italien irgendwo auch mal verunglückt mit dem Schiff. Haben Sie das auch?
Nein.
Der hatte ja ein Schiffsunglück.
Ja.
Und hat danach gesagt, ich bin ja froh, dass ich das hatte, weil jetzt bin ich reicher geistig.
Ja.
Dadurch, dass ich quasi Dinge zurückgelassen habe auf See, jetzt sind wir wieder im Philosophischen. Das Schiffunglück hat mir Dinge beigebracht. Es gibt auch irgendwo in diesem Schiffbruch mit Zuschauenden gibt es auch diese Passage, dass aus gewissen philosophischen Schulen sich ableiten ließe, dass quasi nur noch das, was man bei einem Schiffbruch retten kann, ist nur quasi der Besitz, den man braucht.
Ja.
Alles andere ist unnötig. So, das hat ja auch was Stoisches.
Also Handy.
Ja, oder was Kühnikers-mäßig. Yes.
Handy.
Also ein bisschen Erdnüsse,
Geldbeutel,
Studentenfutter. Ja.
Nintendo
Switch.
3DS.
Ja, ich packe meinen Koffer und ich nehme Nintendo Switch.
Brötchen.
Shampoo.
So eine, Sie wissen, so ein Wecker. So ein,
was für ein Wecker?
Für so ein Reisewecker.
Ah, das geht, ist auch klein. Der ist klein. Ja,
relativ
der passt
klein.
Rein. Ne? Man hat ja wirklich nur geringsten Platz, wenn so ein Schiff untergeht. Müssen sich ja auch mal vergeben. Da muss man schon ein bisschen findig sein.
Ein Kugelschreiber-Set.
Kugelschreiber, aber
passt auch gut.
Kugelschreiber, aber wissen Sie, es gibt so welche, die können Sie zusammenschieben, dann sind die nur so groß wie so ein Daumen und dann können Sie die wieder auseinandernehmen und haben die eine angenehm zu schreibende Größe. Das würde ich mitnehmen, Herr Eisenbart, beim Schiffbruch. Mit in den Koffer
dann
packen.
Dann so eine Zahnbürste.
Zahnbürste, aber auch so eine zum Klappen. Und so ein Löffel. Es gab früher von so einer großen Molkerei, gab es bei der Blauen Nacht, wurden dann so Löffel, so Klapplöffel. Da habe ich mir eine ganz große Anzahl mitgenommen.
Ja.
Die wären da praktisch beim Schiffbruch manchmal.
Dann so ein Campingkocher vielleicht.
Ja, mit so einer kleinen Gaskartusche. Sie können ja einfach bei dem chinesischen Versandhandel bestehen. Da sind die Sachen ja immer klein.
Beim Dropshipping meinen Sie?
Ja. Weil da sind die Sachen kleiner.
Oder ja, stimmt.
Ja.
Das ist,
ist praktisch. Ist ein Lifehack.
Das ist AliExpress bei Wish bestellt zum Beispiel. Ne?
Ja.
Oder zum Beispiel so eine kleine Sonnenliege. So eine kleine aber nur.
Mhm. Und so ein Lego-Set für die Kathedrale von Notre Dame.
Wirklich nur das Nötigste.
Aber halt in klein.
Ja,
drei Steine so.
Es gibt diese Mini-Botanicals jetzt.
Yes.
Die von Mold King.
Mold King. Gibt aber noch andere.
Da gibt es so einen kleinen Bonsai und so eine Lilie. Also wirklich nur das Nötigste. Es ist wirklich winzig klein, wenn Sie sich das anschauen. Bonsai ist ja eh klein. Ein Bonsai würde ich vielleicht noch mitnehmen beim Schiffbruch. Und diese Reisehandtücher. Oh,
kennen Sie diese kleinen Rubik's Cube, aber halt so klein wie so ein Daumennagel. Wie so ein Daumennagel.
Ist, Ja, das passt so ein, ist meistens so ein Schlüsselanhänger. Schlüsselbund würde ich natürlich auch noch mitnehmen. Und also wirklich nur
Bibliotheksausweis. Und aber auch Fitnessstudio. IKEA Family Card. Die ist wichtig.
Korrekt.
Gibt auch andere Family Cards.
Ja.
Zum Beispiel die Kelly Family.
Ja.
Zusammenfassend, Herr Goethe hat quasi erkannt, dass bei einem,
dass der Schiffbruch so
auch, ja, das sowieso, dass der Schiffbruch ein kathartisches Moment ist.
Ja,
also man lässt Dinge zurück, man ist dem Tod so nahe und gleichzeitig kommt dann auch Erkenntnis auf einen zu und man erreicht ja schwimmend dann auch wieder
genau den darüber wollte ich mit Hafen. Ihnen auch noch sprechen.
Ja.
Über zum Beispiel The Triangle of Sadness.
Mhm.
Also die diebische Freude am Unglück anderer.
Ja, also sind wir also, auch wieder...
Dass man sich dass man sich das anguckt im Fernsehen oder sogar auf Netflix oder im Kino drin und sich denkt, na gut, dass mir nicht so geht.
Ja.
Aber dass man zuschaut, wie die... Oder jetzt Send Help. Haben Sie den gesehen?
Nee, den habe ich nicht gesehen.
Das ist ja wie Triangle of Sadness.
Gut. Finde ich gut. Ja, Triangle of Sadness. Auch wieder ein das Schiff.
Ist auch kathartisch.
Ja, natürlich.
Weil die dann spielen die vorherigen Gepflogenheiten der Gesellschaft plötzlich keine Rolle mehr. Geht es nur noch darum, wer sich besser verteidigen kann.
Es ist eine Allegorie, ne? Eine Gesellschaftsallegorie.
Ja.
Wir sind alle im selben Boot, gibt's ja auch den Begriff.
Ne? Ja.
Die Ratten verlassen das sinkende Schiff.
Gibt's auch.
Ich war das Boot als Sinnbild, als Stand-in
für Gesellschaft.
Ja. Weil es ist ja auch so, große Kreuzfahrtschiffe sind ja eine Gesellschaft in sich. Wir hatten das, glaube ich, auch bei Zu Wasser. Wir sind ja bei Zu Wasser so viel. Bei den Linien. Ja,
weil man bei Unglück.
Ja, stimmt.
Gerne an Schiffe ein denkt. Schiffunglück ja, denkt.
Man hat abgebildet, auch früher gerade, als Schiffe noch das Transportmittel Nummer 1 war, eben diese Klassenschichten auch im Schiff, ist ja ein Abbild der Gesellschaft auch, nicht wahr? Also die Holzklasse, nicht wahr, ganz unten und dann mit den Bänken, die damit keine Flöhe.
Ja, aber es gibt auch andere, zum Beispiel Filme von Lars von Trier.
Ja.
Die sind ja sehr, sehr erfolgreich.
Stimmt, Melancholia zum Beispiel wäre so ein Unglückfilm.
Oder Dance in the Dark.
Das ist übrigens, das sind ja neuere Filme, die dieses Gedankenspiel aufmachen. Man sieht dem Unglück ins Auge und kann es nicht abwenden. Das hat ja auch wieder was Griechisches. Melancholia, nicht wahr? Das ist ja auch die Grundgeschichte, ein Meteor rast auf die Erde zu und alle wissen bereits...
Ja, nicht nur das ist ja ein ganzer Planet sogar.
Ja, ein Planet.
Der viel größer ist. Also es ist nicht mal ein Meteor, wo man sich denken kann, na, der verdampft bestimmt, sondern es ist in dem Moment eigentlich klar, dass das der Untergang
also es für die
Zivilisation
quasi,
ist. Und wer freut sich darüber? Wem geht das Herz auf?
Lars von Trier.
Der Figur, die in der ersten Hälfte des Films... unbeweglich vor Depressionen war.
Ja.
Also die,
ist eine Befreiung.
Die blüht dann plötzlich auf, als es klar ist, und die ersten Ratten das sinkende Schiff verlassen.
Yes.
Also durch Freitod.
Yes.
Sie sonnt sich da, die Figur. Die sonnt sich im Licht der untergehenden Erde.
Ja, und es ist ja auch ein bisschen so ein Sinnbild für uns, die Zeit, in der wir leben, nicht wahr? Man kann es ja auch freudig erwarten, wenn die Welt schon mal untergeht. Wann geht die Welt schon mal unter, Herr Eisenbart?
Ja.
Das ist ja selten.
Ja.
Das passiert ja nicht so oft im Leben.
Ja, das stimmt.
Ja. Und dann kann man sich auch mal freuen.
Ja, ach so. Da endlich passiert mal was, oder was?
Naja, man ist das eine Mal dabei, wo es passiert. Finde ich schon tröstlich.
Und was ist jetzt mit Horrorfilmen zum Beispiel?
Ja. Warten Sie mal, bleiben wir ganz kurz noch bei dem Topos.
Ach, da wollen Sie noch bleiben.
Noch ganz kurz. Gibt auch so eine Netflix. Es gibt einen Netflix-Film, nicht wahr? Hier, wie hieß er noch, mit Leonardo DiCaprio? Don't Look Up.
Ja.
Der ist auch gleiche Prämisse. Es ist in dem Fall abwendbar. Ne? Das ist auch eine Art, das darzustellen. Nicht wahr? Da rast etwas auf die bedrohliches, existenziell bedrohliches.
Sie meinen die wandernde Erde.
Ja, das meine ich, habe ich jetzt nicht. Ich meine Leonardo DiCaprio, der im Fernsehen schreit, halten Sie mal die Fresse oder so.
Ja.
Ja.
Haltet alle mal kurz die Fresse.
Ja, genau.
Ich will was sagen.
Und da ist jemand, der weiß, wie man das ab... Oder man könnte etwas tun, aber der Gang, die Gesellschaft ist dafür nicht dazu nicht in der Lage zu reagieren auf existenzielle Bedrohungen, was wir natürlich... Da sprechen natürlich die Zeiten aus dem Film.
Das war eine sehr, sehr subtile Satire aus Amerika. Wirklich sehr mit einer ganz feinen Nadel.
Nadel ziseliert.
Ja. Also wirklich unglaublich. Also da guckt man hin und denkt sich, was meint der, was will der Autor sagen? Und da wollen Sie drüber sprechen noch?
Nö. Wie hieß denn noch diese Zeichentrickserie? Haben Sie die gesehen? Da gibt es so eine Zeichentrickserie, so eine Comedy-Zeichentrickserie auf Netflix.
Ja.
Wo auch.
Drawn Together.
Nein, wo eine kurze Serie, wo es darum geht, dass ein Planet. Also Planet oder Meteor, irgendwas existenziell Bedrohliches rast auch hier wieder auf die Erde zu. Und die Menschen leben, also es dauert, bis es eintritt, das Ereignis. Und die Menschen leben, arbeiten zum Beispiel noch, obwohl niemand mehr arbeiten muss, weil es nur noch ein Jahr zu leben gibt.
Ja.
Und manche copen quasi damit, indem sie einfach zur Arbeit gehen und nichts tun im Büro, weil es nichts mehr zu tun gibt.
Ja.
Also auch so eine Parabel oder eine Metapher für den Spätkapitalismus. Einfach die Sachen noch ausführen, das alte System noch am Leben halten, obwohl es schon längst vorbei ist.
Ja.
Oder zumindest so sicher vorbei ist, dass man es eigentlich gar nicht mehr...
Aber was wollen Sie denn sonst machen? Wollen Sie sich hinlegen und weinen? Oder?
Man könnte in Urlaub fahren, man könnte auf der Straße, man kann Bücher lesen, man kann Filme gucken. Man kann Freunde treffen. Das wird ja alles durchexerziert in dieser Serie. Jetzt habe ich leider vergessen.
Aber wofür denn?
Zur Erbauung, Herr Eisenbart. Zur Erbauung. Zum Glück. Einfach zum inneren Glücklichwerden. Das ist doch epikureisch.
Die meisten sind dazu gar nicht in der Lage, Frau Meisendrath.
Warum denn nicht?
Na, weil dafür brauchen sie doch Frieden. Inneren Frieden.
Ja, aber den kriegt man doch nur, wenn man sich dem...
Wenn Sie wissen, dass die Welt untergeht.
Ja, wenn ich weiß, dass die Welt untergeht, Herr Eisenbart, und ich nichts tun kann, was soll ich mich denn da aufregen?
Aufregen brauchen Sie sich nicht, aber ich könnte da jetzt kein Buch lesen. Ich könnte mich da jetzt nicht hinsetzen.
Ja, was würden Sie denn tun? Arbeiten gehen, das ist doch viel größerer Blödsinn, sich ins Büro zu setzen. Das wäre das Letzte, was ich tun würde.
Aber das lenkt dich wenigstens ab.
Mich?
Naja, mich...
Also ich weiß nicht, Herr Eisenbart, das ist schon eine sehr verquere Sicht auf die Welt, die Sie da haben.
Nein, ich glaube, manche, die können überhaupt nicht.
Carol and the End of the World heißt die Serie, falls jemand sehen
wie?
Möchte. Carol and the End of the World.
Wir packen das in die Shownotes für Sie, natürlich. Dann können Sie das alles nachgucken.
Und diese Serie, was ich sehr spannend fand, ist, die Prämisse ist jetzt nicht so ausgefallen, aber diese ganzen Figuren sind von einer derartigen Trägheit gezeichnet.
Ja.
Also es ist so ein schweres Tuch liegt auf allen Figuren. Sie sind nicht depressiv, das muss man ganz, also es ist nicht so wie bei Melancholia, wo es um Depression geht, sondern es geht eher um so eine Müdigkeit, Lebensmüdigkeit im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch eine befreiende Kraft, die das hat.
Ja.
Schauen Sie sich das mal an, ist ein interessantes Kind unserer Zeit, diese Serie. Naja, was wollten Sie gerade sagen?
Achso, ich wollte noch über Gruselfilme reden.
Yes, Gruselfilme.
Weil da geht es ja auch immer so um ein Unglück zum Beispiel.
Mhm.
Oder etwas, das Fehlen von Glück.
Yes.
Oder zum Beispiel jemand zieht in ein neues Haus ein, startet einen neuen Anfang und merkt, dass das Unglück ist nicht aufzuhalten.
Mhm.
Und eigentlich sagen alle, im Grunde ist es ja dieselbe Erzählung wie im Griechischen, so, alle sagen, das Haus ist verspukt.
Mhm.
Bloß nicht einziehen.
Yes.
Dann sagen die, wir haben das ja schon gekauft.
Yes, das ist unser Haus.
Sollen wir da jetzt auf der Straße leben oder im Auto? Dann sagen die, ja, werden sie schon sehen, was sie davon haben. Und dann ist es nicht mehr aufzuhalten.
Ja, stimmt, es tritt immer eine Figur auf, die so warnend.
Ja.
Vielleicht so eine alte, meistens so eine alte Dame zum Beispiel, die mit verzausten Haaren sagt, gehen Sie da nicht rein, das ist dann nicht gut. Und dann wird nicht gehört. Das ist ja wiederum ein typisches Motiv aus dem amerikanischen Horrorfilm und besonders aus dem so der, ja, so
2010er, ne?
2010er würden Sie sagen? So verfluchte Häuser hätte ich jetzt eher so in die 70er, 80er Poltergeist und...
Gab's in den 2010er noch ganz viel.
Was denn zum Beispiel?
Insidious.
Ah, okay.
Oder Insidious 2. Oder Insidious The Red Door. Oder zum Beispiel Insidious 4. Oder okay. Annabelle.
Annabelle.
Oder die Nonne.
The Noun.
From the producers of Insidious. Oder zum Beispiel The Paranormal Activities. Mhm. Oder Paranormal 2. Also gibt es einiges. Ja,
aber jedenfalls, in diesen sagen wir mal, New Hollywood Filmen der 70er, 80er, wenn sie so Poltergeist, so Spielberg und Konsorten, nicht wahr?
Sie sprechen jetzt auch ganz leise.
Ich spreche ganz leise. Wenn sie da mal aufpassen, ist ja, oder auch The Shining, das sind ja oft so Geschichten, wo es eigentlich eine sehr wenn man das interpretieren möchte, ja, sehr so ein psychologisches Bild einer Gesellschaft zeichnet.
Oder The Babadook.
The Babadook passt da auch rein. Also es liegt etwas vergraben unter der Erde.
Ja.
Nicht wahr? Etwas wurde zugeschüttet. Ja. Meistens ein Trauma aus der Vergangenheit oder vielleicht sogar eine, sagen wir mal, ein Verbrechen, was die Gesellschaft... Ja.
Oder the sinister man with the chainsaw.
Bei Poltergeist wird zum Beispiel dieser Vogel am Anfang in dieser Kiste vergraben. Nicht wahr? Ja. Das deutet eben hin, dass da Vogel, nicht wahr, die ja. Es geht natürlich um die indigenen...
Ja, oder so Schimmelreiter.
So.
Da geht es auch mit dem Hund,
ja,
der vergraben Hund. Werden ja, soll.
Stimmt.
Ne?
Also es wird etwas unter die Erde gescharrt.
Ja.
Dann wird ein Haus draufgebaut.
Ja.
Dann gibt es die Figuren, die einziehen in das Haus.
Ja.
Und einen Neuanfang anfangen wollen. Also die stehen ja stellvertretend für American Dream.
Ja.
Nicht wahr? Wir bauen uns unsere, wir setteln uns jetzt hier, wir bauen jetzt unser eigenes Haus auf mit der guten Familie.
Zu welchen Preise?
Genau, und dann gibt es die warnende Figur, die sagt, passt auf, da im Keller ist was.
Ja.
Und
die
amerikanische Familie hört nicht drauf, weil sie meint, hier alles besser zu wissen.
Ja.
Und dann brechen die Geister wieder ins Brechen zutage.
Und dann sagt die Figur, I told you so.
I told you so. Vielleicht stehen ihr sogar die Haare zu Berge und sie hat so ein Kreuz in der Hand, weil am Ende ist irgendwie Jesus die Lösung für alles. Also es ist alles ein bisschen
hin und vorne. Bei Insidious ist immer Jesus die Lösung. Das ist auf jeden Fall immer wichtig, dass die GeistheilerInnen, dass die an Jesus glauben.
Ja.
Ich finde das ein bisschen einfach erklärt. Vielleicht, man könnte ja auch einfach mal sagen, vielleicht ziehen wir doch aus. Aber manchmal zieht das eben mit, das Unglück.
Das stimmt,
ja. Weil man schon Schuld auf sich geladen hat.
Ja, ja.
Und dass es da immer, in den amerikanischen Filmen zumindest, immer um Schuld und so eine Erlösungsfrage geht.
Es mischt sich Christliches rein
mit Paganismus.
Mit Paganismus
verbunden. Man hat Angst vor diesen, oder zumindest Respekt vor diesen Naturreligionen.
Ja.
Oder Naturglauben.
Ja.
Und denkt dann aber immer auch, also bringt dann immer seinen Wunsch mit hinein, seinen christlichen erlöst zu werden.
Ja.
Und dann denkt man sich, aha, die muss jetzt quasi diesem ertrunkenen Mädchen, muss die jetzt Frieden geben, muss das einfach verbuddeln.
Ja.
Und einen christlichen Ritus, Begräbnisritus geben und dann ist die Seele im Reinen. Ja. Aber es bringt ja nichts.
Aber dass da mal jemand auf die Idee kommt, aus dem Haus einfach das Haus einfach Haus sein zu lassen.
Ja.
Na, einfach mal die Verbuddelten, dass das mal irgendwie...
Aber das wird jetzt ja gemacht, Frau Meisendraht.
Ja.
Dass Menschen in Amerika ihre Mortgage nicht bezahlen können und dann wird die nochmal beliehen und irgendwann können sie es gar nicht mehr bezahlen und dann müssen sie raus.
Ja.
Aber da zieht niemand Neues ein.
Ja.
Vielleicht ist das die Lösung. Mittel gegen
Geister. Das ist schön, Geister. Herr Eisenbart, sehr gut, dass Sie das sagen. Das ist ja jetzt haben Sie auf den Punkt gebracht, was ich schon seit ungefähr 3 Wochen im Kopf habe und was ich einfach nicht mehr aus dem Kopf kriege. Ganz kurz mal Trump nochmal. Wir haben
noch gar nicht über... Ja, aber...
Aber Unglück und Trump, das ist ja wie Dings... Sie haben es gerade gesagt, dieser Ultraspätkapitalismus, was der an interessanten Blüten treibt. Jetzt haben Sie zum Beispiel gesagt, dass sich die Leute die Häuser nicht mehr leisten können.
Es ging aber bei Reagan schon los.
Es ging bei Reagan schon los.
Mit Trump nichts zu tun.
Naja, das Problem ist ja, dass wir nicht nur Kapitalismus haben, sondern auch so einen komischen Isolationismus und jetzt noch jemand. Jetzt wird da auch noch Krieg im Iran geführt und alles und dann ist die Straße von Hummus ist dann zu und
von Hummus
jetzt treibt das die Blüten, dass wir durch diese ganzen ja. Widersinnigkeiten, die auch nicht mehr den Regeln des Kapitalismus entsprechen. Das macht doch keinen Sinn aus kapitalistischer Sicht.
Nee, die Straße war ja offen.
Die war ja offen.
Die war die ganze Zeit offen.
Es macht überhaupt keinen Sinn. Es ergibt überhaupt keinen Sinn.
Warum? Weil das von der Obama-Regierung ja auch schon alles geregelt wurde. Ja. Auch das mit den Waffen und so.
Ja.
Das war ja alles schon in trockenen Tüchern.
Und
die Straße war weit offen.
Und jetzt gehen die Ölpreise natürlich nach oben.
Ja.
Besonders dort, weil das Öl fließt ja durch den,
ja.
Durch den Ärmel. Und jetzt haben wir die Situation, dass plötzlich erneuerbare Energien sind jetzt günstiger.
Ja.
Also aus einer kapitalistischen Marktlogik heraus macht es überhaupt keinen Sinn mehr, jetzt Verbrenner zu.
Aber Sie haben nicht verstanden, er wollte ja die Preise von den Eiern niedrig bringen und nicht von dem Öl.
Ach so.
Das war ja sein großes Versprechen im Wahlkampf. Er will die Eier wieder günstiger machen. Von dem Öl war keine Rede.
Ja.
Und er hat auch gesagt, das sind die Demokraten, die immer von Affordability sprechen.
Ja.
Er will davon nichts hören.
Ach so.
Er will aber, dass die Eier wieder
günstig sind. Und er will König von Iran sein.
Ja, er möchte zumindest, vielleicht könnte er einen Teil davon, zumindest die Straße von Hormuz, die könnte er zum Teil mit dem Ayatollah zusammen auschecken,
hat er gesagt. Hat er gesagt, zum Teil.
Und Sie wollten jetzt sagen,
dass wir an vielen Punkten gerade so gegenläufig, also so. Und das ist, jetzt komme ich zurück, und jetzt passen Sie auf, ich fahre den Punkt jetzt nach Hause.
Ja.
Dieses Aktion wird ausgelöst.
Ja.
Nehmen Sie Trump, startet Iran-Krieg oder Putin fällt in die Ukraine ein und plötzlich gibt es ein neues Bewusstsein für Geschlossenheit und für gegen Russland.
Ich verstehe alles, was Sie sagen wollen.
Diese Aktionen,
die
dann zum Gegenteil dessen führen, was man aus der Ideologie dieser Person, die Aktion ausführen, heraus sagen würde, dass sie verfolgen als Ziel.
Ja.
Das, ich glaube, das sind so die Grenzen, die wir jetzt gerade sehen, von dem Möglichen. Also quasi, es schlägt quasi, man kann nicht mehr. Die Aktionen führen dann zu einem ganz anderen, komplett anderen, das ist doch tragisch. Also es hat doch was von diesem, man kriegt eine Vorsehung.
Ja.
Wir müssen jetzt, weiß ich nicht, Öl wird immer teurer werden. Es lohnt sich nicht, noch mehr Öl haben zu wollen. Dann die Figur macht daraus, ich muss Ölquellen erschließen, deswegen muss ich Iran angreifen. Deswegen
und Grönland.
Und Venezuela. Nicht zu vergessen. Und die, was daraus resultiert, ist wieder, Öl wird so teuer, dass es eigentlich nur noch grün geht. So. Also das ist interessant, das fand ich jetzt nur.
Ja, das ist sehr interessant.
Und
aber da sind Sie nicht allein und sogar die am allermeisten dran geglaubt haben, dass er für das Gegenteil steht.
Ja.
Die müssten Sie jetzt mal sein.
Ja.
Stellen Sie sich mal vor, Sie wären
Lindsey Graham.
Oder zum Beispiel diese andere Person, die seit Jahren in irgendwelchen Podcasts oder vor irgendwelchen Nachrichtenkameras sich zum Honk machen.
Ja.
Weil sie sagen, das ist ja der Einzige, den man wählen kann, wenn man günstige Eier haben will. Und dann wählt man ihn und die Eier sind plötzlich teuer. Und dann müssen sie vor denselben Kameras und Mikrofonen plötzlich sagen, es ist 4D-Schach.
Ja.
Frau Meisendrath.
Ja.
Das ist nämlich der Trick. Da haben sie nicht mitgedacht. Das ist alles kein Unglück.
Ja.
Und das hat auch nichts mit griechischer Tragödie zu tun, sondern das ist 4D-Schach. Manchmal sogar 5D-Schach. Da haben sie nicht drüber nachgedacht.
Bin ich zu blöd für, Herr Eisenbart.
Da sind wir alle zu blöd dafür.
Mhm.
Das war unser neues Segment. Zeitpolitik in einfachen Worten, polemisch auf den Punkt gebracht. Präsentiert von Eisenbart und Meisendrath.
Ja. Genau.
Sie können uns gerne Feedback schicken. Wir haben gedacht, pünktlich zur 100. Folge wollen wir Ihnen dieses sehr knackige und neue Format gerne präsentieren.
Wir kommen ja eigentlich aus dem Goethe-Segment raus gerade.
Ja.
Dazu möchte ich gerne noch einen Text hören. Und zwar Andreas Dietz' Glück und Unglück im April. Der bezieht sich ein bisschen, hat einer man weiß nicht so genau, auf was es sich bezieht. Hören Sie einfach mal rein. Andreas Dietz, Glück im Unglück im April, gelesen von Verena Schmidt.
Der Goethe reimte einst im März beim Weine abends diesen Scherz. Den 1. April musst überstehen, dann kann dir manches Guts geschehen. Das mag so sein, doch gilt es nicht, falls Unglück tritt ans Tageslicht. Und auch bei Gutem hüte dich. Das Schicksal wütet fürchterlich. Auf jedes Gute folgt das Bös und umgekehrt so generös. Das Schicksal einen Ausgleich will, das gilt besonders im April.
Ja, das war auch schon Eisenbart und Meißendraht ziemlich.
Ziemlich genau.
Ich weiß jetzt nicht genau, wie lang die
Texte alle waren. Wir haben noch einen letzten Text, nicht so lang.
Nicht so lang, ne?
Nicht so lang, wie lang?
Dann können wir vielleicht noch ein bisschen, wir haben nur noch eine Viertelstunde.
Haben wir jetzt 1,45 geredet?
Ja.
Ach du liebe Zeit.
Ja, das ist also schon
das ein großes zweite. Unglück.
Ja, ein großes Unglück für den, der das dann schneiden muss.
Ja, ja. Das tut mir
den armen Kerl.
Gut, dass wir so viele fleißige PraktikantInnen haben bei Radio Z. Und einen schönen Papageien, der wieder mal...
Der ein frecher Kerl ist.
Ja, der wird immer jedem Jahr, geht jetzt langsam auf die 80 zu.
Ja.
Das heißt, so Midlife-Crisis.
Also in Menschenjahren sind es über 180 Jahre.
Ja. Ja, und wenn Sie es dann zurück auf Papageienjahre rechnen, sind das ja 360.
360, ja. Exakt.
So Pi mal.
Ja.
Ja, aber gut.
Ja, macht seine Sache immer noch sehr gut.
Ja, wir haben noch nicht über Pandora geredet, aber müssen wir auch nicht. Das war nämlich, ist auch nochmal so ein Thema, auch wieder griechisch, ist sehr griechisch.
Das können wir in der nächsten...
Ja, muss man nicht. Was ist das nächste Thema? Oh, da freue ich mich drauf, ich sehe gerade das nächste Thema. Oh, das ist ja voll mein... Das ist ja, da bin ich ja dann, das ist ja mein Fahrwasser sozusagen. Dann gehe ich baden.
Was ist das nächste Thema?
Sendung, übrigens, das war die 100. Sendung heute, haben wir ganz verschwitzt.
Ich wollte Ihnen noch die Hand geben.
Ja. Komm mal zu Ihnen. Herzlichen Glückwunsch zur 100. Sendung.
Das freut mich.
Unglück, 100. Unglückszahlen haben
wir auch noch nicht. Was ist der nächste?
Nächste Sendung ist Wald.
Wald.
Da freue ich mich drauf. Also da können wir ganz viel über Romantik sprechen.
Der Wald und Schweiget.
So, ja, und Eichendorff und so.
Ja.
Zwei wackere Gesellen zogen
und
aus.
Und vielleicht auch ein bisschen Mythologie.
Mythologie, ja, Wald. Nur, ja, das also ist schön.
Da können wir
Dryaden,
auf jeden Fall...
Dryaden, Waldgeister.
Ja, genau. Nymphen.
Nymphen, vielleicht
oder
sogar.
Vielleicht sogar Tolkien.
Tolkien.
Vielleicht. Fällt Ihnen noch ein Text ein, den Sie zum Thema Wald uns machen möchten? Dann schicken Sie den doch einfach an eisenbadmeißendraht@gmx.de.
Genau.
Jetzt im Anschluss kommt die Strafzeit und Sie können diese Sendung, wenn alles gut läuft, eine Woche lang auf radio-z.net nachhören und ansonsten dann im Podcast.
Einen letzten Text haben wir noch und auch wieder mal Neuzugang. Es sind neue Leute. Haben Sie die angeschleppt oder sind die einfach gekommen?
Ich habe nichts gemacht.
Weil da freuen wir uns natürlich immer sehr. Also besonders. Jan, auch ein sehr, also wirklich ein netter, toller Text. Janika Wehmann hat uns geschrieben. Ich lese das jetzt nicht vor, sondern ich lasse das professionell vorlesen. Mit dem Titel, unscheinbar, aber doch trefflich, Unglück. Janika Wehmann, bitteschön. Und das wäre es dann auch gewesen, oder?
Ja.
Von unserer Sendung.
Ja.
Tschüss.
Tschüss auch von mir, tschüss.
Warum heißt Unglück kein Glück? Unschlitt, aber nicht kein Schlitt, sondern Talg, Tierfett. Könnte man das Bedeutungsprinzip nicht tauschen? Ich benenne dich Unschlitt um in nicht vegan. Und dafür gibst du mir mein Glück zurück. Nein? Ein unzumutbares Angebot? Na gut. Das Unglück kann man auch anders umschreiben. Strafe, Pech, Chaos. Das klingt leider immer noch leidvoll, negativ und unglücklich. Wie wäre es hiermit? Das Unglück im Sinne von besonderen Umständen, Kraft der Natur, Leben im Moment. Dann ist ein Unglück, wenn es lebensbezogenen Unterricht auf der Straße gibt, weil das Klassenzimmer wegen eines Wasserschadens nicht betreten werden darf. Dann sind majestätische und glitzernde Wellen ein Unglück, weil sie von einem Tsunami ausgelöst wurden. Dann ist das aufmerksame Betrachten eines Löwenzahns, der sich aus dem Asphalt bahnt, ein Unglück, weil man zu spät merkt, dass einem gerade ein abgeschossenes Raketenteil auf den Kopf fällt. Alles halb so schlimm also? Mit der Macht der Worte das Unheil unsichtbar machen? Wir wissen ja, was es in der Sprache nicht gibt, das gibt es auch im echten Leben nicht. Ach, herrje, vor lauter Sinnereien habe ich das Glas umgeworfen und das Wasser hat sich über meinen Unglückstext ergossen. So ein Malheur. Das kam ungeheuer unerwartet. Denn die ungelungene Pointe bleibt nun ungelesen. So ein Glück.